Hallo.
Hallo.
Na?
Wow, das klingt gut.
Richtig gute Callqualität.
Ja.
Haben wir hier eine Standleitung?
Hm. Ja, das Facebook-Netz ist echt super.
Ja.
Und ich bin ja hier über das Facebook VPN jetzt gerade drin. Ne?
Aha. Also quasi direkt in meinen Neokortex. Ich habe auch gar kein Mikrofon.
Du wünschtest es dir.
Ich sitze hier zu Hause und unfassbar.
Genau.
Als wäre ich vor Ort.
Das Geile ist, man sieht dich auch.
Ja.
Ich habe jetzt hier mal den Oculus-Prototyp noch geklaut. Das ist echt geile Auflösung.
Das Fotorealismus ist. Ich bin baff.
So, jetzt aber eine Erklärung dafür, warum du meinen Kaffee trinkst, finden wir wahrscheinlich so ein.
Naja, das ist hier. Also wir können ja nicht über unannounced products reden.
Herzlich willkommen in San Francisco, Rob.
Dankeschön.
Ich hoffe, du genießt das Wetter.
Ich genieße das bitte. Ich genieße auch deinen Kaffee.
Genau. Es hat Rob hier nach San Francisco verschlagen und
ich war gerade mal in der Nähe.
Er war gerade mal in der Nähe und darum hat er. Ich kriegte eine DM. Wollen wir demnächst mal einen Podcast machen wieder? Und habe ich ja gesagt. Musste ja noch ein bisschen Equipment kaufen auf die letzte Sekunde, weil Headsets habe ich zwar genug dabei, aber dieses dämliche 20-Euro Headset Vorverstärker Splitter Dingsbums
von Behringer.
Von Behringer.
Grüße an Uli.
An Uli?
Uli Behringer.
Uli
Behringer. Na, der Gründer von Behringer.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie.
Nicht, dass ich ihn jetzt persönlich kennen würde, aber über zwei Ecken kenne ich den.
Okay. Und du weißt seinen Vornamen. Das ist.
Ich bin ziemlich sicher, dass der Uli heißt. Wenn er nicht Uli heißt, dann.
Ansonsten ist er ein Dirk.
Ja, Micha. Ja. Stefan. Auch gern genommen.
Das ist genau der gleiche, den ich in Deutschland hatte. Bloß, dass der, den ich in Deutschland hatte, selbstverständlich da geblieben ist, weil ich dachte, da brauche ich eh nicht den ganzen Scheiß.
Ja, man kommt schon mal jemand vorbei und nimmt hier vor Ort auf.
Genau. Das ist ja sowieso das Lustige, wenn man hier so ganzen, unsere Sachen sind alle da. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Wohnung, wie du schon gesehen hast, aber und so die ganze mit Elektrizität umgehen, diese Umstellung. Also wir haben einen riesen, habe ich auch schon vorgeführt, einen ungefähr 20 Kilo, glaube ich, wirklich Transformator, um den Thermomix hier zu betreiben und andere
Küchengeräte.
Der gute Thermomix.
Von Vorwerk.
Von Vorwerk. Gibt's jetzt eine neue Generation von, aber.
Scheiße.
Und Apple-Geräte funktionieren wirklich, also nicht nur die Netzteile, die man am MacBook und am iPhone hat, sondern auch so tatsächlich so AirPod Extreme oder sowas funktioniert auch ganz einwandfrei hier, nur braucht man nur ein neues Kabel, Apple TV. Und ich hatte von Logitech hatte ich so ein Squeezebox Küchenradio und die hatten so Clips, die man draufsetzen konnte aufs Netzteil. Die konnte man so abnehmen und dann konnte man wirklich nur den Steckdosenadapter.
Okay.
Und ich weiß noch damals, als ich das Ding bekommen habe, amerikanische Steckdose direkt weggeworfen. Ja. Und jetzt renne ich hier seit Wochen rum und probiere irgendwie einen vernünftigen Netzteiladapter für dieses doofe Radio zu kriegen.
Das ist quasi eure Lebenslinie nach Hause, dieses Radio.
Naja, nee, nee, das ist was dieses Facebook. Das
ihr zahlt gar keine GEMA, fällt mir auf.
Wir zahlen.
Ihr Schweine, könnt ihr mal bitte aufhören, mein Radio zu hören?
Es ist, stimmt, wir können, noch ein Vorteil nach Kalifornien zu ziehen. um der GEMA zu entkommen. Man braucht keinen Tatort mehr gucken. Von dieser Pflicht ist man befreit. Es ist so, sonntags, mittags merkt man dann, wie alle sich wieder über den Tatort aufregen. Braucht man nicht mehr, es ist ganz offiziell. Man braucht auch hier wie heißt der?
Der Bundespräsident?
Nicht der Bundespräsident, ja, ich meinte, nee, der zweite Bundespräsident mit seiner, Wer wird Millionär gemacht hat.
Jauch.
Jauch. Ist doch der eigentliche
Bundespräsident. Günter Gauck.
Günter Jauch, genau. Braucht man auch nicht mehr gucken. Also man ist befreit von diversen.
Gauck und Joachim Jauch. Das kann doch kein Zufall sein.
Eigentlich ist ja auch ganz klar Bundespräsident.
Der Herzen auf alle Fälle.
Der Herzen auf alle Fälle, ja. Und man ist auch von dieser staatsbürgerlichen Pflicht befreit. Mhm. Und ansonsten ist es, und das Wetter ist besser. Also es ist
Tatort gucke ich sowieso, wenn nur online.
Es haben mir diverse Leute tatsächlich dann auch, ich habe irgendwann mal gefragt, weil ich saß halt so schön irgendwie in Menlo Park am Sonntag auf der Couch draußen und habe gedacht, kann man ja vielleicht mal gucken. Und dann ging der Stream nicht. Ich konnte den Stream dann von hier aus nicht gucken. Aber wir haben dann diverse Leute auf
die URL rübergeschoben.
Ja,
ja, das mache ich auch immer für eine Freundin in den Niederlanden. Und was ja auch super käsig ist, dass man ja den Stream in Deutschland erst nach 8 gucken kann. Weil die Kinder dürfen ja nicht. Das ist ja ab 16 und so.
Ah, okay.
Aber mit YouTube-Downloader, der ja entgegen des Namens alles Mögliche downloaden kann, der findet die URL halt auch irgendwie schon vor 8. Und dann kann man da schon mal auch am Montagmorgen Tatort gucken.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott. Aber das ist ja sowieso, ich habe ja hier, ich meine, da zieht man hier nach Kalifornien, um endlich Netflix nutzen zu können.
Mhm.
Und dann gibt's Netflix auch in Deutschland.
Naja, aber mit was für einem scheiß Angebot.
Ja, aber zum Beispiel Better Call Saul, hier diese, diese neue Serie, kann in Deutschland kann man die schon auf Netflix gucken.
Hier nicht?
Hier erst, wenn sie komplett abgelaufen ist. Die läuft ja hier im Fernsehen, AMC oder so.
Mhm.
Und was wir nicht haben. Und die, man kann sich erst angucken, wenn es komplett gelaufen ist. Also bei iTunes könnte ich es jetzt schon kaufen.
Ah, okay.
Immer die neueste Folge, aber
kostet
bin ich zu geizig für.
Kostet natürlich ein Vermögen, ja.
Ja, geht eigentlich.
Nee, 30 also, Euro kostet die bei uns.
Hm?
Die kostet, der Season Pass kostet, glaube ich, 30 Euro bei uns.
Ja, sowas in dem Dreh. Ja.
Aber also gemessen an, was es kostet, halt Netflix zu haben für
eben,
einen Monat.
Eben. Und die ganzen anderen, so die ganzen anderen Netflix-Eigenproduktionen hier, House of Cards oder sowas, die wahrscheinlich wegen Zeitverschiebung gibt es ja auch noch in Deutschland früher als hier. Ich sehe das schon kommen. Dann habt ihr das schon alle geguckt, 9 Stunden lang. Und ich wache gerade erst auf und denke mir.
Aber bei House of Cards weiß man doch eh schon, wie es ausgeht, oder? Wegen des britischen Originals?
Ich habe das britische Original nie geguckt.
Ich auch nicht.
Ich will jetzt auch nicht wissen, wie es ausgeht.
Aber du, die letzten beiden Staffeln hast du gesehen?
Ich hab die ersten beiden Staffeln habe ich gesehen. Die zweite Staffel muss ich mir noch mit Diana nochmal angucken, weil ansonsten kann sie nicht weitergucken.
Ja.
Eigentlich, also die Probleme werden nicht kleiner dadurch.
Nee, man hat es nicht leicht.
Man hat es nicht leicht.
Aber ich muss schon sagen, also das deutsche Netflix-Angebot ist teilweise schon echt mau.
Wird hier wohl auch zusehends schlechter.
Ja.
Also die haben hier halt am Anfang hatten sie wohl quasi alles, weil es gab halt keine Konkurrenz. Und jetzt fängt halt Amazon an im großen Stil Eigenproduktion. Die machen ja plötzlich alle Eigenproduktion.
Mhm.
Und die werden offensichtlich, die ganzen Vertriebsfirmen werden langsam schlau genug, dass sie so dieses Digitale nicht mehr für, ja, okay, dann verramschen wir es da halt, sondern dass sie das erstmal vorher so verkaufen wollen. Und dass wohl auch Sachen, die jahrelang einfach drinne waren bei Netflix, jetzt plötzlich einfach rausfliegen und dass du halt Leute bemerken, dass ihre Wunschliste plötzlich kürzer ist, als sie mal war und sowas. Also das ist, Amazon Prime habe ich auch, aber Netflix ist von der Qualität her, also die haben auch so von der, die App, ich habe so einen Web-OS-Fernseher, der letzte sein, nee, ist gar nicht, die haben jetzt noch ein zweites Web-OS rausgebracht.
Dieser von LG?
Ja. Weil ich dachte so, ich mochte WebOS sehr gerne und ich dachte immer so, das ist eigentlich ein geiles OS und schade, dass es so untergegangen ist und so. Jetzt kaufe ich mir wenigstens den Fernseher und ich glaube, für einen Fernseher ist es ganz gut.
Mhm.
Ansonsten ist es nicht so geil, also es hat schon seine Macken und es könnte ruhig ein bisschen schneller sein und sowas. Und jetzt haben sie, und ich habe mir den halt im November gekauft.
Hier.
Hier, weil braucht, also.
Kann ja nicht in Amerika ohne Fernseher, das geht ja nicht.
Also als Bildschirm finde ich schon angenehm, um so Filme gucken zu können und Serien zu gucken. Also das ist so, ich gucke nicht gerne auf dem Rechner Sachen und und den Deutschen konnte ich halt nicht mitnehmen oder konnten wir nicht mitnehmen. Darum habe ich dann gesagt, und der hat, ich weiß nicht, $300 gekostet. Also ich meine, das ist jetzt auch
sehr. Kostet die Welt.
Was kostet die Welt? Und dann habe ich den November gekauft und im Januar auf der CES hat LG WebOS 2.0 angekündigt für Fernseher. Selbstverständlich nicht auf alten Geräten, weil wozu? Bis dahin ist man eigentlich ganz gut versorgt worden mit Over-the-Air-Updates, aber so und unter anderem soll es wohl wesentlich schneller geworden sein und sowas. Das ist. Aber ansonsten ist es ein ganz hübsches OS.
Mhm.
Und ich habe irgendwann mal die Story, und ich kenne jetzt auch bei Facebook, ein Kollege von mir hat vorher mal bei Palm, glaube ich, tatsächlich gearbeitet und hat dann so auch von der Transformation zu LG ein bisschen erzählt.
Da habe ich mal so einen Artikel gelesen, das ist irgendwie ganz schön gruselig.
Es war nicht schön wohl, es war nicht schön. Also es ist, gab dann auch diese Geschichte, dass LG so einen neuen Launcher vorbereitet hatte, der dann so die ganzen Apps starten sollte und der ganzen gar furchtbar aussah und dass die ganzen WebOS-Leute gesagt haben, nein, mach das nicht, mach das nicht.
Mhm.
Und dann ist halt, da hat LG den nicht schnell gekriegt, dann mussten sie halt doch den von WebOS nehmen.
Ja, genau.
Gegen ihren Willen.
Bei der CES dann oder was
genau, auch immer. Und dann ist es, und den habe ich gesehen, wow, das ist mein durchdachtes Konzept. Und das ist auch gut, aber.
Mit diesen Tabs irgendwie.
Mit diesen Tabs unten und so. Und es ist ganz hübsch gemacht, aber es könnte alles ein bisschen schneller und ein bisschen ruckelfreier sein und was ich halt total nervig finde, dass halt, so dieser Fernseher noch nicht so weit ist, dass er sich selber ernst nimmt. Also du merkst halt deutlich, dass sie für mich ist das ein reines, also ich habe hin und wieder mal, habe ich da ein Apple TV dran oder eben so ein XBMC. Mhm. Aber im Wesentlichen nutze ich den Fernseher als Standalone-Gerät. Also ich habe da kein Kabel dran oder sowas für Kabelfernsehen. Mhm. Und damit kommen die offensichtlich noch nicht klar. Weil das ist so, oh, wir haben kein Signal gefunden. Du startest gerade die YouTube-App und mittendrin so, oh, wir haben kein Signal gefunden. Möchtest du vielleicht jetzt den Kanalswitcher aufmachen? Nein, möchte ich nicht. Ich guck YouTube. Das ist okay. Ich bin total glücklich mit dem Ding. Und das ist so das, was da geht noch was. Das kann ruhig noch besser werden.
Ich verstehe auch nicht, also im Prinzip wollen wir doch alle einfach nur einen großen Monitor.
Aber der ist schon relativ nah dran, muss man sagen. Also er hat keine Zahlentasten auf der Fernbedienung. Wobei, das haben sie jetzt in der nächsten Generation, dann hat er es wieder. Was allerdings dämlicherweise fehlt, ist eine Play-Pause-Taste. Hm. Und er hat halt so eine Fernbedienung, die man so durch die Luft schwingen kann. Das geht gut. Das ist echt okay. Das ist,
Die soll mal so ein Wii-Ding machen. Das mit der Wii fand ich immer super. Also ich verstehe gar nicht, warum nicht alle Fernseher das lizenzieren.
Das ist quasi sowas wie mit so einer Wii. Also es ist von der, es braucht keinen Blickkontakt, also es funktioniert auch, wenn du es irgendwie unter der Decke hast oder sowas.
Okay.
Und
hast du einen Cursor, den du?
Du hast einen Cursor, den du auf dem Bildschirm bewegen kannst. Und es funktioniert ziemlich flüssig. Also es ist, was nervig ist, also zum einen, wenn du die, also der Cursor verschwindet erst, wenn du die Fernbedienung so und so lange nicht mehr bewegst. Mhm. Aber wenn man jetzt auf die Couch, so, was weiß ich, die legt man auf den Bauch oder sie liegt auf der Couch neben einen und man bewegt sich nochmal.
Ja.
Und bewegt sich der Cursor nochmal minimal und dann dauert es ewig, bis der weggeht. Und in der anderen Richtung, wenn du den Cursor brauchst, dann musst du halt irgendwie die Fernbedienung so schütteln und bis er das erkennt, vergeht teilweise auch ganz ordentlich Zeit.
Wie wenn man auf dem Computer guckt und dann legt man sich ins Bett und dann fällt einem auf, dass die Maus da ist, wo die Playliste ist. Da muss man nochmal aufstehen und die Maus in die Ecke schieben.
Und dann liegt wie viele Präsentationen meines Lebens ich darum nicht mitgekriegt habe, weil ich auf den Mauscursor da noch irgendwie auf dem Video drauf stand.
Und dann schickt man den nach ganz rechts in die Ecke und dann geht das Dock nicht weg. Und, dann guckt man eine Stunde, dann geht Flux wieder an. Und alles, der ganze Film wird auf einmal so Instagrammig.
Hey, nichts gegen Instagram.
Ich meine, für dich sieht die ganze Welt jetzt wahrscheinlich.
Ja, für mich ist die ganze Welt Instagrammig.
Fernseher, hör mir auf. Apple hätte es ja angeblich rausgefunden, wie es geht, aber.
Aber jetzt müssen sie ja Autos bauen.
Ja. Ich hoffe, die haben wenigstens einen dicken Fernseher irgendwo drin.
Im Auto.
Ja.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also mit den Autogerüchten, ich weiß nicht, ob man das so.
Naja, also scheinbar ist ja da, also, wie Gruber meinte, wo Rauch ist, ist Feuer.
Ja.
Und da ist eine ganze Menge Rauch.
Ja.
Ich weiß nicht, ich bin skeptisch. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie vielleicht einfach so ein, also entweder irgendwie so ein Konzeptauto machen halt, wo sie mal zeigen, so könnte man es machen, so wäre es geil. Jetzt einfach mal so ein bisschen, Intel, kann ich mich erinnern, hatte mal so ein richtig geiles Netbook als so ein Konzept für irgendeine Atom-Iteration gemacht, das halt super dünn war und
stimmt, super, um halt zu zeigen, wie es geht.
Und also das war wirklich auf Apple-Level so. Da hätte ich, Alter, hier, ich schmeiß Geld gegen den Fernseher, warum passiert da nichts? Und das könnte ich mir vorstellen. Oder wenn sie halt jetzt diesen riesigen Megacampus da bauen mit diesem UFO und dem ganzen Gedöns. Ziehen dann alle Leute wirklich in dieses UFO rein?
Nein.
Siehste. So, wie komme ich denn jetzt von einem Gebäude zum anderen? Na, natürlich mit einem On-Brand Pure Aluminium würfligen G4-Auto natürlich. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Und dann hast du halt quasi zum einen halt wirklich so ein Testbed, wo du so ein paar Sachen iterieren kannst, was so CarPlay angeht oder Internet of Things mäßige Vernetzung von bla. Und du hast halt eine stylische Art, irgendwie deine Employees durch die Gegend zu coden.
Das ist ja hier, wenn man morgens so zur Bushaltestelle geht, zum Shuttlebus, dann sieht man ja von die Facebook-Busse, das ist der, in den ich einsteige, und dann sieht die Google-Busse. Und die Apple-Busse, die gibt's in Space Gray und die sehen tatsächlich so ein bisschen Space Gray aus.
Ja.
Haben auch, glaube ich, also man sieht auch den Bussen an, dass sie eher verschwörerischer drauf sind als die anderen.
Getönte Scheiben.
Getönte Scheiben. Und bei den Facebook-Bussen steht halt MPK, was für Menlo Park Campus steht drauf.
Campus mit K?
Ja, das ist lustig, ne? Das ist eigentlich auch so, vorm ersten Arbeitstag irgendwie in so einer Facebook-Gruppe intern, hey, ja, und wenn ihr dann auf MPK, wie kommt ihr denn zu MPK und sowas? Und so, ja, was heißt denn MPK, bitteschön? Ja. Tut mir leid, was ist das denn? Also, das ist jetzt eine blöde Frage, aber ja, offensichtlich mit K. Ich habe keine Ahnung, warum. Konnte mir auch niemand bisher erklären.
Das ist so ein 90er-Jahre-Extreme-Cool Ding.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung warum, aber vielleicht weil MPC irgendwie.
Dude. Cool. Ja. K-E-W-L. So, weißt du?
Und die bei den Google-Bussen steht meistens G-Bus vorne drauf oder so. Und bei den Apple-Bussen steht Sunnyvale. Und ich glaube, das ist einfach ein Codename. Ich habe danach gegoogelt und habe nichts gefunden.
Na, ist doch ein Ort da unten, oder?
Ist das ein...
Ich dachte irgendwie, Sunnyvale wäre...
Vielleicht haben die da auch, sind das Bürogebäude in Sunnyvale und das ist gar keine Geheimniskrämerei. Das kann natürlich auch sein.
Ja, aber also es kommt mir als Ortsname auf alle Fälle ziemlich bekannt vor. Aber du wohnst hier.
Ich habe es noch nicht einmal auf dem Apple Campus oder auch nur in die Nähe richtig geschafft. Nee. Also ich bin mal auf dem Highway vorbeigefahren, habe es halt von draußen gesehen, dass da der Campus ist, aber ansonsten habe ich es da noch nicht drauf geschafft. Ich
bin mal in One Infinite Loop reingetailgated. Und die haben extra no tailgating sein. Aber hat nichts gebracht.
Wie, was mit dem Auto oder was?
Wenn einer quasi vor dir die Tür aufzoomt und dann halt und dich dann noch mit reinschleichst. Ne?
Ah, okay.
Und wir waren da mit Lindsay damals mal irgendwie zum Bierbash und dann wollte ich irgendwie auf Klo gehen und habe ich dann einfach da ins Gebäude reingeschmuggelt.
Hohoho.
Ja. Und dann habe ich da mir die ganzen geheimen Prototypen angeguckt. Ja.
Kollege hat uns auch mal, der früher bei Apple gearbeitet hat, hat uns auch mal versprochen, dass wir mal irgendwann mal Mittagspause zu Apple fahren und da die Kantine.
Café Max. Café Max.
Oder genau, irgendwie, ich weiß nicht. Das Essen soll wohl sehr gut, also selbstverständlich nicht kostenlos bei Apple, das okay. Essen.
Steht dir halt nicht zu, hast du nicht verdient.
Aber es soll wohl dafür sehr gut sein. Und sind so diese, das ist lustig, so diese kleinen Unterschiede mitzukriegen. Mhm. Zwischen den einzelnen Firmen.
Aber was hältst du denn von dem Auto? Also glaubst du, da ist was dran, oder?
Also ich
meine, du hast jetzt eins gekauft, du hast jetzt wahrscheinlich aufs zweite Pferd gesehen.
Ja,
also Volvo macht's nicht mehr lange.
Ich habe nicht die Firma gekauft. Ich habe ein Auto der Marke. Gott, Autos kaufen, das war. Es hat nicht mal CarPlay drin. Ich habe ja schon probiert rauszukriegen, wie ich dann.
Ist CarPlay nicht eine ziemliche Größe?
Ja, scheißegal. und ein Autoradio mit CarPlay kostet nicht die Welt. Also es kostet so irgendwie $150.
Zum Nachrüsten.
Und ich wollte das schon machen und dann wusste ich aber nicht, welche Größe. Und dann habe ich festgestellt, rausgekriegt, dass Volvo als einer der wenigen Hersteller auf dieser Welt nicht die Standardmaße unterstützt und dass man da mit einer Säge ran müsste, um das, also es geht wohl irgendwie mit Tricks und weiß der Teufel was und anderen. Und ja, dann reicht halt auch so eine iPhone-Halterung, die man sich an den wahrscheinlich hätte ich mich über CarPlay nur geärgert, weil es nicht mit Google Maps funktioniert. Also.
Wahrscheinlich. aber ich kann es, weiß nicht. Ich frage mich halt, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie lange wir jetzt wirklich noch auf die selbstfahrenden Autos warten müssen. Wahrscheinlich ist das länger, als jetzt alle Leute glauben.
Also ich glaube, dass, genau, was ich dazu, ich habe neulich so einen Artikel darüber gelesen, über Dashboards in Autos. Und so. Also das wird ja, jetzt, es kommt jetzt immer mehr, dass Autos statt echten Instrumenten halt einfach ein Display dahinter haben und dann ist da irgendein User-Interface drauf. Und dann gibt's welche, die kriegen das relativ gut hin, irgendwie so BMW, das sieht ganz okay aus oder sowas. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Bereich, der echt spannend werden könnte. Also wenn man da ein bisschen was... Und dann siehst du irgendwie, ich glaube, das war ein Maserati oder sowas, also wirklich eine teure Karre. Und dann sieht das Ding aus wie eine PowerPoint-Präsentation von einem Versicherungsvertreter. Also wirklich, das war so scheiße hässlich, dass ich, das war bei Top Gear in der letzten Folge. Ich bin ja so Top Gear-Fan. Und dann haben die halt diese neue Luxuskarre da irgendwie Probe gefahren und machen zwischendurch mal so eine kurze Einblendung, sind in keinem Wort darauf eingegangen. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt bemerkt haben. Und man sieht so kurz wie dieses Display umblättert von Sport auf Komfort oder von Komfort auf Sport oder sowas und das ist wirklich so man möchte oh mein Gott habt ihr für dieses Geld, was in dieser Karre steckt, nicht irgendwo ein Designer irgendwo mal der da mal sagt nee, Areal kursiv mit Schatten in Gelb. Also es war wirklich einfach alles. Und da könnte Apple definitiv, also ich glaube, der Automarkt ist bereit dafür, irgendwie für so jemand wie von Apple aufgerollt zu werden. Und Google wird's, ich meine, wenn es Google macht, warum soll es Apple nicht machen, eigentlich, wenn man.
Ja, aber also ich habe ja von Autos überhaupt keine Ahnung. Aber würdest du dein Auto nach sowas aussuchen? Also ich meine, Maserati und Ferrari, die kauft man ja nicht wegen der schönen Innenausstattung oder wegen den hässlichen Displays, sondern die kauft man ja wahrscheinlich, weil die schnell unterwegs sind und teuer sind.
Status halt. Es gibt sicherlich verschiedene Gründe, ein Auto zu kaufen. Aber ich glaube, wenn man es einmal richtig gemacht sieht, dann ist man, also es gibt eine große Menge an Personen, die sagt, ein Auto mit einem vernünftigen, ja, also was ist denn eigentlich der große Unterschied zwischen den einzelnen Autos noch heutzutage? Also zumindest für mich war jetzt, also ich habe jetzt vor kurzem ein Auto gekauft und es sollte praktisch sein. Okay, jetzt bin ich vielleicht auch wirklich, mir sind Autos relativ egal.
Ja.
Es sollte praktisch sein, es sollte halt kinderfreundlich sein, weil wir halt demnächst ein Kind haben und es sollte nicht zu groß sein, damit es auf die relativ kleine Parkplatz, den wir unten in der Garage haben, passt und sowas. Und diese Frage so, also für mich war das so CarPlay oder da was Vernünftiges zu haben, wo man einfach nur Audio rankriegt, haben wir leider auch nicht in dem Ding, okay, war schon ein wichtiger Punkt, weil, also bei meinem Trabi war das damals, das Radio war eigentlich das Wichtigste, weil das ist die Unterhaltung, die du hast, während du durch die Gegend fährst. Und nicht, dass es irgendwie sonderlich. Und insofern, ja, ich glaube, Leute suchen sich, sind durchaus bereit, sich Autos nach genau solchen Maßstäben auszusuchen. Und aber sie müssen irgendwie, also einfach nur ein Apple-Logo drauf und doppelt so teuer wie bei den anderen und ein hübscheres User-Interface, wahrscheinlich tut's das nicht. Aber ich hoffe mal, sie haben irgendwas in der Hinterhand, was.
Und was ich mich halt auch frage in dem Zusammenhang, also Tesla, was ja irgendwie immer so ein bisschen als Vergleich herangezogen wird, die machen ja, also auch der Model S ist ja eher so ein sportliches Auto, wo man halt auch mal, also gibt's ja extra noch diese, was ist das, P85 Superversion mit irgendwie zwei Elektromotoren und
Bin neulich mal in einem gefahren, also nicht selber gefahren, sondern nur gefahren worden quasi.
Und?
Ich stimme nicht mit dem Geschmack der Innenausrichtung des Fahrers überein, der Innenausstattung. Also ich glaube, ich hätte mir den ein bisschen anders ausgewählt, aber es ist schon eine schicke Karre.
Was hat der so? Gelbes Alcantara und Yachtboden?
Nee, oder? Der ist der Typ, der Hyperlapse entwickelt hat.
Okay.
Sascha heißt der. Russe, und das ist halt so ein helles Holzimitat, was irgendwie so nicht meins ist. Und dann hast du da halt dieses riesen Tablet drin, was vom User-Interface her schon so ein bisschen iOS 6-ig aussieht, muss man sagen. Also nicht ein bisschen altspacken. Könnten so ruhig mal ran. Aber ich habe so mal gefragt, ob dann irgendwie tatsächlich Fahrzeugfunktionen per Software-Update nachgerüstet worden sind. Und er meinte,
da haben wir es doch jetzt neu erst. Da kam noch irgendwie so ein Over-the-Air-Update, das irgendwie bei diesem Top-Modell halt, dem P85, wie es heißt, die 0 auf 60 Meilen pro Stunde ist das hier immer.
Ah.
Geschwindigkeit irgendwie um 0,1 Sekunde gesenkt hat oder so.
Ah, okay.
Was in dem, das war auch nur super wenig, keine Ahnung. Also es war schon so ein deutlicher Boost, weil sie halt irgendwelche Timings bei irgendwelchen Komponenten getweakt haben.
Also was er erzählt hat, dass er irgendwie einen Spurassistenten nachgerüstet haben, aber leider nicht bei seinem Modell, weil sein Modell, also das brauchte noch ein bisschen mehr Hardware. Aber was sie gemacht haben, ist, wenn du am Berg stehst und dann quasi den Fuß von der Bremse genommen hast, um danach Gas zu geben, ist er halt vorher ein bisschen zurückgerollt und dann musst du halt Gas geben. Und jetzt ist er halt schlau genug, dass wenn du den Fuß von der Bremse nimmst, dass er dann die Handbremse selbstständig anzieht und dann, sobald du das Gaspedal drückst, halt losfährst.
Okay.
Also die rüsten tatsächlich, ist jetzt eine totale Kleinigkeit, aber das finde ich schon spannend. Ja. Du steigst morgens in dein Auto und es verhält sich etwas anders als am Vorabend.
Ja, bis es halt mal bricken.
Genau, bis es halt
bricken. Also das ist ja alles schon passiert.
Die haben ja auch eine API, mit der du das Auto aufmachen kannst und so. Da gibt's ja auch alles für. Also tatsächlich ist echt eine schöne API. Also so wie man sie sich wünscht. Aber
nee, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, was für eine Art Auto würde Apple machen, also einfach so von der Bauart, würde ich doch eher vermuten, das ist eher ein nützliches Auto, sage ich mal.
Also so ein Familienkarre.
Ja, also die Produkte, die Apple so macht, das sind ja jetzt keine, also da ist sicherlich irgendwie so ein gewisses Luxuselement, also, gerade jetzt bei der Uhr natürlich.
Ich wollte gerade sagen, diese sehr teure Golduhr.
Bei der Hardware kann man ja immer sagen, ob die jetzt überpreist ist oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber die ist halt schon primär funktional.
Ja.
Die haben halt bestimmte Entscheidungen. Die sagen halt, okay, so und so viel Batterielaufzeit hätten wir gern und dann so dünn wie möglich.
Und ist kein Gamer-Laptop.
Genau, es ist kein Gamer-Laptop, also die Grafikkarte würde es hergeben, aber es schmilzt einfach mal mit den Fingern weg. Aber ich könnte mir jetzt halt echt nicht vorstellen, dass sie jetzt so einen Supersportwagen machen.
Ja.
Oder sowas. Ich hätte schon eher halt sowas, so ein Auto für jedermann.
Also zumindest irgendwie fällt mir das auch schwer, muss ich sagen, mir das so vorzustellen, wie so ein Apple-Auto aussehen sollte oder sowas. Und wahrscheinlich dann am Endeffekt stärker als, also ich meine, bei der Uhr war man ja auch so irgendwie, wie soll eine Apple-Uhr aussehen? Und sie sieht eigentlich...
Und bei der Uhr ist es ja auch so, also es gibt natürlich, wie viele sind es? Zwei Größen, drei Klassen und dann nochmal jeweils zwei Variationen pro Gehäuse.
Ach so, du meinst sozusagen...
Es gibt ja Sport, Edition und was auch immer in der Mitte.
Genau.
Und dann jeweils nochmal zwei Größen, sind wir bei sechs. Und dann jeweils nochmal irgendwie Alu und bla und dunkel und nicht und Gold und nochmal anderes Gold.
Gab es zwei Goldtypen, okay.
Ja, es gibt irgendwie so ein rosanes Gold.
Ah, okay.
Also schon jede Menge Variationen. Yeah. Und dann kannst du noch die ganzen Bänder dazu nehmen und so weiter und so fort. Aber unter der Haube ist es halt eine Hardware.
Mhm.
Wenn man von den paar extra Pixeln da absieht. Und bei
Autos, die haben tatsächlich andere Pixelzahlen, ne?
Ja. Aber Autos, also du kannst ja jetzt nicht ein Auto für, also gibt ja jetzt keinen Familienroadster oder so. und keinen Turbo-Van. Also gibt es wahrscheinlich schon von irgendwelchen verrückten Leuten, aber man brauchst ja, also wenn du wirklich Autos für die breite Masse anbieten willst, muss ja ein bisschen breiter aufgestellt sein.
Na, oder ist halt wirklich sowas wie, dass das eben ein selbstfahrendes Auto ist und dass sie auf diesen Zug setzen und dass du gar nicht mehr dein eigenes Auto hast, sondern dass er halt so eher an so Infrastruktur.
Ja, denkt. Aber da denke ich mir halt immer, also zum einen glaube ich nicht, dass, dafür ist es glaube ich ein bisschen verfrüht und die Gerüchte sagen ja auch eher, dass es nicht sowas wird. Aber da denke ich mir halt, das ist ja dienstleistungsmäßig schon irgendwie ein Race to the Bottom. Also diese ganzen Autos müssen ja schon irgendwie genormt sein. Da wird ja der Gesetzgeber nicht sagen, ach, macht doch, wie ihr wollt. Hauptsache, es hat vier Räder. Da wird es ja schon zwangsweise klare Regelungen geben, die auch noch gar nicht existieren. Also was würde man da bauen, wenn man das noch nicht gar nicht darf? Und dann, also die Autos sind dann alle gleich im Prinzip. Da sitzt man dann halt, das gehört einem nicht. Wie schlimm kann es, also selbst wenn man jetzt irgendwie, der Unterschied zwischen Uber und Lyft ist ja auch, also wenn das Lyft zu teuer ist, dann nimmst du einen Uber, wenn es Uber zu teuer ist, nimmst du einen Lyft, habe ich den Eindruck.
Ja.
Und wie schlimm kann es, also selbst wenn dir das Auto, wenn du jetzt irgendwie mit dem assigen Microsoft-Auto fährst, wo dir die Schriftart nicht gefällt, du sitzt da 10 Minuten drin, wie schlimm kann es sein?
Das ist tatsächlich, also das ist sowas, ich habe irgendwie diesen Mercedes-Prototypen da gesehen, wo sie überall 20 Displays und alle Wände voll mit Displays und Touch-Displays, ja, und sowas, wo ich mir auch denke, aber der normale Fahrgast wird doch in der typischen Haltung da sitzen, in seiner Hand starren. Also das ist doch, warum soll ich denn das Interface meines Autos bedienen, wenn ich auch das gewohnte
Display... Das sind ja als Werbeflächen.
Das beim Google-Auto oder beim
Ja, wahrscheinlich bei jedem halt, also vielleicht beim Apple-Auto nicht gerade, aber dafür kostet es auch wahrscheinlich auch.
Das ist ja, mehr wenn Geld. Man hier Taxi fährt, also nicht Uber, sondern so richtig Taxi, dann wird man ja, hat man ja auch so vor sich diese Zahlbox, wo man dann so seine Kreditkarte durchswipet.
Ja.
Und da wird man ja auch die ganze Zeit nur mit Werbung zugeflasht.
Schlimm, oder?
Ja, das ist.
Und also wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da viel Geld zu machen ist bei den selbst.
Das
also,
stimmt.
Da ist schon.
Außer du machst es wirklich gut.
Da ist schon Geld zu machen, aber die Margen werden ja schon irgendwie schrumpfen, weil alle im Prinzip das Gleiche anbieten. Es sei denn, du setzt halt irgendwie auf Luxus, aber wie gesagt, also das sieht man ja auch bei Uber. Also da ist der Wachstum ja auch nicht bei den Black Cars, sondern eher bei den normalen, irgendwie jedermann fährt. Sharing Economy, Juhu, Dingern. Und ich meine, in Berlin bin ich einmal mit diesem Black Car gefahren, weil man anders mit. Und also ist jetzt auch nicht viel besser als ein Taxi. Es hat vielleicht einen schöneren Farbton außen, aber den sehe ich von innen nicht. Und ich kriege Wasser. Wow.
Stimmt, das mit dem Wasser, das ist sehr lustig.
Mensch. Ein stilles Mineralwasser. Holla die Waldfee.
Das war ich das irgendwo gehört? So als, das wäre doch ein schöner Slogan für, also so Slogan für Firmen, so Uber, you get a water sometimes.
Und also auch das Taxi, mit dem ich jetzt zum Flughafen gefahren bin, das war auch schon, also es war schon vergleichsweise runtergekommen für so ein Taxi, aber ich hab's überlebt. So, ich war halt eine halbe Stunde drin und war jetzt nicht schlimm. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir Uber holen, also gerade den Black Car Service, warum ich mir den holen sollte in Berlin, außer Status.
Ja.
Und also wie viele Leute kann ich mit meiner der Wahl meines autonomen Autos beeindrucken, wenn ich da durch die Gegend cruise?
Aber es ist wirklich, also ich kann es mir aber auch nur schwer vorstellen, dass Apple da irgendwie sich als Zulieferer positioniert, um da irgendwie, hey, wir bauen nur den kleinen Teil vom Auto oder sowas. Ja. Oder also Motorelektronik oder sowas kann ich mir gar nicht vorstellen, dass irgendwie Apple sagt, wir machen Motorelektronik für Nissan oder für Toyota oder für Mercedes oder wen auch immer.
Aber ich meine vielleicht, ich meine, das UFO ist ja auch so ein, wir machen das jetzt und hauen da richtig auf die Kacke, weil wir können so. Wir bauen halt dieses supergeile UFO und das ist nach irgendwelchen obskuren Maßstäben das größte Gebäude seiner Art und das ist es nicht auch irgendwie komplett CO2-neutral oder so oder versorgt sich selber mit Strom?
Ja, ja, das ist irgendwie.
Also ein Gedöns. Und wenn ich einfach so auf sowas Lust habe, dann kann ich mir auch einfach meine eigene Busflotte halt komplett bauen. Und die ist halt Space Gray und aus einem Stück Aluminium geschweißt. Und dann, wenn die Busse durch San Francisco cruisen, dann weißt du, was abgeht.
So. Ach, meinst du sozusagen als Anwerbung?
Ja, einfach so als Statussymbol. Ich meine, warum nicht? Das UFO ist ja auch nicht mehr. Also ist jetzt nicht so, als würden diese grauenhaften...
Naja, aber bei Architektur hat das ja schon eine andere Tradition, dass man sich irgendwie ein schönes Gebäude hinstellt.
Ja, aber Apple bildet sich ja was ein auf sein Corporate Design. Und warum dann das nicht durchziehen, wenn man das Kleingeld hat? Und man kann ja da sicherlich auch ein bisschen was lernen über Aluminiumverarbeitung, Batterietechnik und so. Das hat natürlich schon irgendwelche Synergieeffekte für die.
Einfach nur, um Johnny Ive bei Laune zu halten. Er wollte mal unbedingt ein Auto bauen, dann jetzt bau halt ein Auto.
Ja, im Prinzip, aber das allein würde sich ja schon reizen. Also ich meine, wenn Johnny Ive morgen sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt zu BMW oder zu Daimler oder zu Bentley oder wem auch immer, dann verliert Apple ja mehr an Stock-Value, als BMW wert ist.
Ja.
Und dann lohnt es sich auch, dem irgendwie als Pet-Projekt so eine Busflotte hinzustellen.
Mein Chef hat gerade auf Facebook ein Video, der hat seine Drohne mal wieder über den neuen Apple Campus fliegen lassen und macht das hin und wieder mal am Wochenende, dass er dann irgendwie so mal oben Aufnahmen vom Apple
Campus. Bei der Konkurrenz schmulen.
Ja, quasi. Also bei unserem Campus hat er das auch schon gemacht, ja. Das, ja.
Bildet es nicht irgendwie Hack oder so? Mit den Hacken oder?
Hm?
Bilde ich mir das ein, dass der Facebook Campus irgendwie von oben betrachtet, dass da irgendwie Hack steht oder so?
Es gibt den Hackerspace in der Mitte des, also es gibt den. Es gibt den aktuellen Campus und es gibt den neuen Campus, der jetzt gerade noch gebaut wird. Der wird jetzt, macht demnächst auf.
Okay.
Der ist dann quasi auf der anderen Straßenseite. Ich werde im alten Campus, also Instagram bleibt im alten Campus drin.
Mhm.
Und, aber ich werde mir auf jeden Fall mal angucken. Und da gibt es den Hacker Square und da steht tatsächlich ja von oben groß Hack. Also das kann man auch von Apple Maps
und Google Maps aufgemalt, oder?
Das ist da so mit anderen Steinplatten quasi. Das ist so mit Steinplatten dran, das ist ein bisschen anders reingelegt, genau. Und ich glaube, irgendwo war sogar ein QR-Code auf dem Dach, wenn mich nicht alles täuscht. Aber kann sein, dass der mittlerweile weggeräumt ist.
Wer sollte den einscannen?
Gott.
Ich hab neulich irgendwo mal einen QR-Code eingescannt. Wo war denn das? Habe ich schon wieder vergessen. Das war auch echt ein Aufriss. Da muss ich mir erstmal so dumme. Ich hätte gehofft, irgendwie, wer ist das? Passbook? Ist wenigstens so gnädig und macht die URL dann doch auf, wenn ich es schon versuche.
Ja. Yeah.
Aber hat es nicht gemacht, hat es keinen Bock gehabt. Weil ich war nämlich mal bei der WWDC im Sommer, habe ich irgendwie in der Bar den einen von Castro, diesem Podcast, dann getroffen und die hatten halt sich sowas gebaut, dass sie über Passbook so Gutscheine verschenken für die Leute. Und dann habe ich irgendwie dann, wollte ich das einscannen, aber dann ging es nicht und deshalb habe ich immer noch kein Castro.
Schöner Podcast-Client.
Ja?
Ich nutze ihn sehr gerne.
Also es gibt schon irgendwie die Möglichkeit, irgendwelche URLs aufzumachen, aber besagter QR-Code war halt nicht kompatibel und war ja auch am Ende auch nicht wert, mir so einen QR-Code-Reader runterzuladen. Aber Apple hat sich da ja echt stur. So. Also man
QR-Codes, ja.
Man sollte meinen, also Google und Windows Phone hat es ja auch eingebaut, so eine Visual Search, wo dann halt automatisch die URL aufgeht, wenn man den QR-Code drüber hält.
Ich meine, die haben den Code garantiert irgendwo dafür rumliegen. Dass das
ja klar, also Passbook hat den ja. Und also die QR-Code-Implementierung in...
Ne, kann generieren, aber kann Passbook auch QR-Codes aufmachen?
Ja klar, also du kannst ja einfach, wenn du jetzt irgendwie dein Lufthansa-Ticket oder sowas, kannst da draufhalten.
Ach,
und das
so.
Ist auch, also das ist ziemlich slick executed. Also du hast dann da so ein Terminator-mäßiges Rechteck, das halt immer die ganze, den Bildschirminhalt quasi so abwehrt und sich die ganze Zeit Also es geht von quadratisch zu so rechteckig, je nachdem, ob es ein QR-Code ist oder so ein normaler Barcode.
Ah, okay.
Damit du halt irgendwie weißt, dass beides geht. Und wenn du den dann drin hast, aber so schräg, dann morpht es sich halt quasi perspektivisch auf den QR-Code und es sieht schon relativ slick aus. Und dann sagt er halt, nö, mach ich nie auf. Passt mir nicht.
Und zwar mit einem hässlichen UI-Alert wird ja falsch positioniert. Das
weiß ich gar nicht mal, wahrscheinlich schon. Ne? So sind sie ja drauf. Aber ja. Und wenn ich das nächste Mal irgendwie im niedrigen Ort Erdorbit unterwegs bin, dann
scannst du den mal ein.
Dann scanne ich euch.
Ich weiß gar nicht, ob der noch, weil da wird gerade alles mit Solarzellen ausgestattet, die Dächer. Und auch wir, ja, selbstverständlich.
Ja, ja. Also
Das ist schon, macht schon, ja, das ist schon, aber das ist sehr lustig, wenn man hier so ein bisschen lebt, wie so die Perspektive sich auf diese Dinge ändert. Also ich habe das so, wenn man so deutsche Nachrichten liest, oder dann ist es ja immer, also ist ja immer, der Hysteriestatus über Facebook, Google, Apple scheint ja immer im Wesentlichen der gleiche zu sein. Und das, man hat ja auch mal das Gefühl von außen, dass es so als eins gesehen wird. Also als ob die so von Deutschland aus alles eine große Firma im Wesentlichen sind. Die sind doch alle gleich, so nach dem Motto. Und wenn man hier ist, sieht man, also gestern waren wir halt beim Baby-Vorbereitungs-Yoga 3,5 Stunden lang. Gut, es war schneller vorbei, als ich dachte. Das ist, ja, und da war neben uns auch so ein deutsches, noch ein anderes deutsches Pärchen, und ich wollte die eigentlich noch anquatschen, weil so deutsche Pärchen, mit denen man auch über auch wo die Frau auch schwanger ist, ist ja gar nicht so verkehrt, die vielleicht kennenzulernen. Und da sah man den Mann dann offensichtlich an, dass der bei Google arbeitet. Und das ist halt, das sind plötzlich stehender Menschen.
Woran erkennt man das?
Ja, weil er ein Google-T-Shirt anhatte.
Okay.
Ich habe ja auch hier einen braven Instagram-Titel.
Ja, was ist das, der Name der Schriftart, oder?
Das ist einer der neuen Filter. Da war ich noch ganz frisch, im Dezember war das, glaube ich, ist die neue App rausgekommen mit neuen Filtern drin. Und da gab es dann T-Shirts für alle. Das ist so ein bisschen, also ich probiere es eigentlich zu vermeiden, so zu sehr als Corporate rumzulaufen.
Off-Brand willst du dich tarnen. Du willst dich lieber off-Brand.
Genau. Und aber ja, hin und wieder. Das finde ich auch, ich finde das T-Shirt ganz hübsch aus, insofern. Und das
ein guter Farbe.
Das ist jetzt
für die Leute, die es nicht riechen können, über
grün.
Radio ist es grün.
Genau, stimmt. Und hier sind das, also zum Beispiel habe ich, ich habe gewohnt per Airbnb so die ersten paar Monate, weil meine Vermieter haben mir irgendwann mal so gesagt, mit denen hatte ich ein sehr nette Menschen und wir hatten ein ganz gutes Verhältnis, haben wir immer noch. Und haben die irgendwann so, ja, eigentlich müsste man den mal vorstellen, der ist ein Freund von uns, der ist Apple-Mitarbeiter Nummer 12 oder sowas.
Okay.
What? Okay, ja. Wie heißt der denn? Bill Atkinson. Und ich habe ihn bis heute nicht kennengelernt, aber wir sind halt befreundet mit Bill Atkinson, weil sie den halt wohnen halt in der Nähe.
Beim und Schwangerschafts-Yoga getroffen.
Wohl tatsächlich waren die Kinder in derselben Klasse.
Siehste.
Und so lernt man hier. Und ich war dann auch in der Straße, war ich dann so, hey Max, du arbeitest doch bei Facebook. Ein Freund von mir, der hat Probleme, der hat Real Name Policy. Ja klar, kümmere ich mich drum. Und plötzlich ist man sozusagen der Facebook-Mitarbeiter von nebenan. Und,
ja.
Und das hat man halt in Deutschland so diese Facebook, Google, Apple, alles böse, alles. Und dann hier kriegt man das, also die gibt natürlich jetzt auch Probleme hier. Irgendwann morgens ein Bus vor mir, also nicht der, mit dem ich gefahren bin, aber der vorher, der ist wohl von Protestierenden mal aufgehalten worden, die gegen Gentrifizierung waren und so. Also ist jetzt auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen hier.
Wie stehst du denn dazu als Gentrifizierer?
Als Gentrifizierer? Also ich werde jetzt nicht deswegen wegziehen, damit hier, ich meine, wenn, also diese Stadt hat ein Problem, und zwar das einfach, es ist erstmal natürlich gegeben, weil du hast halt diese Halbinsel und sie hat einen, dahinter ist halt Wasser, also kannst du nur noch sehr, sehr schlecht wohnen. Das heißt, es konzentriert sich halt, wenn du in San Francisco wohnen willst, dann hast du halt diese relativ engen Stadtgrenzen.
Ja.
Und das Problem wird dadurch nochmal verstärkt, dass halt die Baugesetze offensichtlich bizarr sind. Also im Wesentlichen auf, ist es quasi unmöglich, neu zu bauen. Ich habe das irgendwie, als wir hier relativ frisch waren, ging so durch die Social Media, ging so ein so ein Bild, wo die
Höchsthöhe?
Nee, wo so der Berliner Innenstadtring, also das ist genau. So die S-Bahn-Karte rübergelegt war über die San Francisco-Karte.
Ja, kann ich mich erinnern.
Und so irgendwie so, hey, und die coolen Orte sind genau da, wo auch die coolen Orte in San Francisco sind und so. Was mir aber dabei aufgefallen ist, also das war sicherlich nicht maßstabsgetreu, aber so.
Doch, ich glaube schon. War es nicht der Witz?
So relativ in der Fläche, in der halt in Berlin, wo hier 750.000 Leute wohnen in Berlin mal locker 2 Millionen oder sowas.
Ja, also ich kann mich grob erinnern, mal geguckt zu haben, wie denn mein, also früher bin ich ja immer zur FU gefahren, als ich noch meinte, das würde was bringen.
Ja. Yeah.
Und da bin ich ja immer eine halbe Runde um den Ring gefahren. Von daher war es auch egal, wenn ich da in der Geisterbahn gestanden habe, wo ich Richtung jetzt fahre, weil es ist eine Station Unterschied oder so. Und da hatte ich mal geguckt, wie sich das denn, diese Entfernung, die ja in, also ich sag mal, wenn Berlin einen hellen Kern hätte, dann ist Dahlemdorf so am weitesten davon entfernt, wie nur irgendwie geht.
Ja.
Und wollte ich mal gucken, wie sich das so in San Francisco-Verhältnisse widerschlägt. Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass das ziemlich genau so die Diagonale von San Francisco war.
Also diese Stadt könnte definitiv, also es ist echt, diese Häuser sind ja alle sehr süß und das ist, und
aber es hat auch, also ich meine,
es macht den Charme auch aus.
Ja.
Das ist klar, ohne Frage. Es ist, aber allein, also wenn du anfangen würdest, diese Garagen, also jedes Haus hat ja unten quasi das Erdgeschoss und die meisten Häuser sind nur dreistöckig, also ein Drittel der potenziellen Wohnfläche in dieser Stadt ist Garage. Und in den Garagen stehen dann meistens keine Autos, sondern es sind, wenn man dann mal sieht, wenn sie auf sind, das sind meistens irgendwie mit irgendwelchen, mit Dingen zugestellte Keller sozusagen.
Waschräume und so.
Nee, wirklich einfach irgendwie Zeug, was sie
halt. Ich hab halt ein paar offene Garagen gesehen, da waren viele, so, man muss ja hier immer Waschmaschine und Trockner getrennt haben.
Ja.
Sonst ist man ja. Habt ihr Waschmaschinen und Trockner getrennt?
Ja, und jedes kostet $2.25.
Ach so, ihr, es gehört euch gar nicht.
Nee, das
ist. Ah, okay. American Dream und so. Das habe ich halt relativ häufig gesehen, dass die dann halt in der Garage schrägstrich.
Das steht natürlich da drin, aber es ist hier gegenüber, sehe ich das regelmäßig mal. Der hat da so eine Hobbywerkstatt halt drin und halt irgendwie irgendwelche Möbel, die er nicht mehr braucht. Also eigentlich, also es passt wirklich kein Auto mehr rein, weil, und wo man sich so einfach denkt, so auch ohne jetzt hier gleich zwangsläufig alles mit 20-stöckigen Gebäuden zuzuballern, könnte man durchaus ein bisschen progressiver sein, was die Einwohnerzahlen der Gebäude angeht. Und es ist wohl, ich habe es mir von mehreren Leuten erzählen lassen, es ist wohl eine Katastrophe. Also wir hatten auch eine Wohnung, die wir potenziell in Aussicht hatten sozusagen. Das war, da hätten wir dann gewohnt, also das ist darum nicht in Frage gekommen, und bis die Baugenehmigung da ist. Und der wollte halt die Wohnung irgendwie sanieren und irgendwie splitten und weiß der Teufel und Luxuswohnung draus machen. Aber er hatte halt die Baugenehmigung noch nicht dafür. Und das dauerte halt so zwischen ja, kann sein, dass es in 3 Monaten ist, kann sein, dass es 5 Jahre sind. Und das sind so hier so die groben Behördengänge, die man dann hat. Und die Gesetzmäßigkeiten sind offensichtlich ziemlich katastrophal da und so. Also da meckern wirklich alle drüber. Ansonsten ist, also, ja, also ich vertreibe hier wahrscheinlich irgendjemand, der hier mal ein Drittel der Miete bezahlt hat oder sowas.
Mhm.
Und ich finde das nicht schön. Ich würde übrigens auch gerne selber weniger Miete zahlen. Ist jetzt nicht so, als ob ich gerne so scheiße viel Geld bezahle. Und
wie viele Quadratmeter sind das hier?
Ich habe keine Ahnung. Wir schätzen so irgendwie knapp um die 80.
Würde ich jetzt auch sagen.
Und wir haben jetzt eine schöne Wohnung, aber die Mieten, also irgendwann hat man halt akzeptiert, dass unter 3.500 geht halt nichts.
Ja.
Und das ist.
Man stellt sich vor, was man in Berlin für 3.500.
Kein Wunder, dass dass alle Leute, wenn sie aus San Francisco kommen, so, hey, ich habe hier eine 20 Quadratmeter Wohnung für nur 1000 Euro im Monat gefunden.
Ja. Totales Stempel. Zack, bumm, nehme ich.
Ja, das ist, du könntest.
Ach, das müsste man echt mal gucken auf ImmoScout, was es da gibt für den Preis.
Das ist, ich will's nicht wissen. Ich will's wirklich.
Vielleicht so ein rotierendes Apartment im Fernsehturm.
Ich zahle mehr an Miete, als ich vorher
verdient habe.
Deutlich mehr, als ich vorher verdient habe. Und das ist bizarr. Also es ist und das geht nach hinten, nach Redwood City.
Du verdienst auch mehr, als du vorher Miete gezahlt hast.
Ich verdiene auch deutlich mehr. Das stimmt schon alles, aber ich zahle auch mehr Miete als in der Gegend hier natürlich nicht, aber als in über Amerika verteilten Durchschnittsgehalt ist.
Klar.
Das ist einfach, das ist Und das macht man. Halt. Und es ist ja nicht so, als ob man dafür dann die Füße geküsst kriegt oder nee. Sowas. Das ist halt, also diese Wohnung ist eigentlich in einem Zustand. Also wir haben zum Beispiel diese Tür, also die haben die Schranktüren, die wir hier, so die haben ja halt überall so Einbauschränke, was sehr praktisch ist. Und da waren halt die Türen kaputt. Und das hat irgendwie, ja, jetzt 2 Monate gedauert, bis die, jetzt ersetzen sie die tatsächlich die Türen. Die Fenster sind undicht, das regnet halt rein, wenn es mal regnet. Es hat halt nicht oft geregnet.
Da bist du nicht der Erste, von dem ich das höre.
Ja, ich habe von anderen habe ich gehört, dass bei denen die Decke runtergekommen ist, als es mal geregnet hat. Also insofern sind wir da noch glücklich und es ist alles noch okay, aber es ist jetzt nicht so, als ob man hier irgendwie das irgendwie alles total luxuriös wäre oder sowas. Es ist eine Wohnung, die würde halt in Berlin, würde einfach vielleicht 1.000 Euro kosten, wenn wahrscheinlich eher weniger. Bei
starkem Wind in sich zusammenfallen.
Das sowieso, ja, klar.
Aber ich meine, hier ist halt auch Erdbeben und so. Das ist halt auch eine andere Art Bauweise. Also.
Ja, aber ich hab einen Artikel gelesen, der so, ja, ihr redet euch alle ein, dass das alles nur wäre, um Erdbeben sicher zu sein. Aber macht euch nichts vor. Im Zweifel, wenn das schlimme Erdbeben kommt, dann, also ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Wahrscheinlich wird, also es wird schon alles erdbebensicherer sein als in Deutschland.
Na, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das hier viel mit Holz und so, was ist das, Holzständerbauweise?
Ja, das machen sie ganz gerne mal.
Ich habe von Bauen noch weniger Ahnung als von Autos. Aber das ist wohl Erdbeben doch deutlich besser abkann, als das, was wir so in Berlin stehen haben.
Aber du kannst auch in Japan werden auch Häuser gebaut, die höher sind und erdbebensicher sind. Und
klar, höher geht's auf alle Fälle.
Und du kannst auch, also die Preise sind nur dadurch gerechtfertigt, dass die Leute in der Lage oder bereit sind, es zu zahlen.
Klar, aber ein Großteil der Bausubstanz ist hier ja, was der Geier, wie alt, aber schon relativ alt.
Naja, halt alles mit dem letzten Erdbeben, wann war das, 1913 oder
so? Irgendwie so.
Also es sind ein paar Häuser, die noch ein bisschen älter sind, aber viel nicht. Das hier müsste so aus den 60ern, 70ern sein. Das ist nicht schön, ist wie das läuft. Was dann halt aber auf der anderen Seite wieder so, wo ich dann dachte auch so, okay, wenn die total sich das aussuchen können, wen sie haben wollen und sowas, dass das dann auch irgendwie, dass man alles vorlegen muss und Kreditauskunft für 300 Jahre oder sowas, aber das ist dann überhaupt nicht der Fall. Nee. Die Wohnung wird dann halt, also wir haben das halt auch hier bei der Wohnung relativ, wir haben halt gesagt, wir haben übrigens Credit History, wir haben keine und wir müssen sozusagen, wir zahlen jetzt am Anfang des Monats die Miete und nicht am Ende des Monats. Das ist sozusagen der Unterschied gewesen dafür. Und ansonsten haben wir halt gesagt, okay, wir hätten die Wohnung gerne und hier so und so sieht's aus. Und dann haben wir denen da noch irgendwie, ich weiß nicht, Arbeitsvertrag oder sowas, haben die gar nicht gesehen. Also es ist jetzt quasi blindes Vertrauen, dass ich wirklich da arbeite, wo ich behaupte.
Aber wie ist denn das? Also wenn du jetzt nicht zahlst, können die dich sofort rausschmeißen? Gibt es hier irgendwie Mieterschutz und so?
Es gibt, also wie...
Weil sie wissen ja, dass sie die Wohnung loswerden, wenn die jetzt irgendwie... Wenn du jetzt nicht zahlst, schmeißt nicht raus, haben sie den nächsten. So, wenn ich davon ausgehen könnte, würde ich mir auch keine Sorgen machen.
Ich weiß nicht, ob das ganz so krass ist. Also ich, erstens, es gibt, also so Mieterhöhungs und sowas. Also es gibt hier Leute, die wohnen schon irgendwo länger und die haben halt krass niedrige Mieten, weil du kannst nicht einfach so die Mieten erhöhen, zum Beispiel. Ja. Da ist es relativ hart. Und es gibt auch, also hier, als das Fenster undicht war und wir das unserem Vermieter gesagt haben, da waren die auch am übernächsten Tag da, weil da hatte nämlich Diana sich schlau gemacht, das ist ein Mietminderungsgrund.
Okay.
Und zwar ein ganz happiger auch und sowas. Und im Zweifelsfall ist das für uns auch ganz gut, weil solange wir die Fenster nicht repariert haben, ich meine, so ein Drama ist es jetzt nicht für uns.
Ja.
Und für uns heißt das auch, dass wir, okay, wir haben euch das gesagt, wir sind jetzt übrigens raus. Also wir sind dann auch an die an die Mindestvertragslaufzeiten nicht mehr gebunden und sowas.
Okay.
Also es ist so ganz ohne ist es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn wir keine Miete zahlen würden, wie schnell wir dann draus wären. Ich werde es auch nicht drauf ankommen lassen.
Klar.
Und ich habe auch schon das Gefühl, dass die auch, also sie sind wählerisch, also es ist jetzt nicht so, dass sie jeden nehmen, der kommt. Aber irgendwie läuft das dann doch alles eher über, okay, wir kommen gut mit, also in Deutschland ist das war eigentlich lustig. In Deutschland hast du ja eigentlich immer mit einem Makler zu tun. Wenn ich einmal in der Wohnung rumführt, dann drückt er dir wortlos irgendwie so ein Bewerbungsformular in die Hand und das musst du dann ausfüllen und das war's dann. diese Bewerbungsformulare gibt es ja auch manchmal, aber eigentlich hast du hier immer, dass es irgendwie der Besitzer der Wohnung ist oder so. Also es ist gleich ein wesentlich persönlicheres Verhältnis.
Mhm.
Und man hat dann auch das Gefühl, dass die Auswahl dann sehr nach Geschmack erfolgt. Was für uns jetzt natürlich eher, hey, Familie im mittleren Alter mit Kind und bla 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 und sowas, das ist eher positiv und das Einkommen tut dann sein Übriges. Also wir hatten keine Probleme, eine Wohnung zu finden im Endeffekt.
Ja.
Aber ja, naja.
Und wie würdest du es generell beurteilen, so die Änderung der Lebensqualität so von Deutschland zu hier?
Ist schon enorm. Also es ist, ich sitze im Februar in Flipflops rum, was ziemlich geil ist. Es hat mich total, ich hätte nicht gedacht, aber so dieses am Meer zu leben, das beult mich total. Und das ist, ich meine, wir können uns ins Auto setzen, 20 Minuten fahren, dann sind wir noch in der Stadt, sind wir am Ozean. Wir sind vorhin eine dreiviertel Stunde von hier, haben wir Kolibris gesehen und sowas. Das ist geil. Also die Natur haben die hier unfassbar. Das ist, also auch wenn man so ein bisschen nördlich, südlich rauskommt und sowas, das ist einfach, du hast im Umkreis von 500 Kilometern um Berlin rum nichts, was auch nur ansatzweise so schön ist, wie du es hier eigentlich alle paar Meter hast.
Ja.
Ich liebe meinen Job. Es ist wirklich, also ich bin ja vorher auch so ein bisschen so, naja, meine Frau ist ja darum, also Diana ist auch darum erst 3 Monate später gekommen, so nach dem Motto, naja, falls es nicht funktioniert, dann setze ich mich im Flugzeug, bin wieder zurück. Das ist, ich habe wirklich noch nie irgendwo gearbeitet, wo ich das Gefühl, also so dieses Gefühl hatte, also es gibt natürlich diese interne Kultur und sowas, so dieses Hirnwäsche am Anfang so ein bisschen, wo man so, ja, aber so dieses, wir leben das wirklich, also ich habe das Gefühl, dass wirklich sehr, sehr viel davon ankommt. Ich habe unfassbare Freiheiten, was meine Arbeit angeht, was Arbeitszeiten angeht, was ich konnte mir das Team aussuchen, in dem ich arbeite. Das ist, und wenn mir dieses Team, in dem ich jetzt bin, nicht mehr passt. Und ich habe halt auch das Gefühl, ich habe das erste Mal in meinem Leben, das ist mir richtig aufgefallen, dass ich mit mehr als 5 oder 6 iOS-Entwicklern gibt, die Ahnung von dem Thema haben, an dem ich gerade dran bin. Hm. Und wurde auch Produktmanager, die plötzlich, was ich für Kämpfe in meinem Leben mit Produktmanagern ausgetragen haben, weil sie einfach keine Ahnung hatten, schlicht und ergreifend. Und hier hat jeder Produktmanager ein Background offensichtlich in Entwicklung und kann mitreden und kennt sich aus mit dem Thema und sowas. Also das ist schon ein, und es ist auch, Dinge werden, also so diese, wo ich ja so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Teams ist und da gibt es sicherlich auch andere Regeln, aber jetzt so bei Instagram habe ich das Gefühl, dass es auch im Wesentlichen so der gesunde Menschenverstand ist, der da. Also wenn sozusagen, wenn bisher war es zumindest immer so, wenn ich irgendwie das vom Bauchgefühl her das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht so eine tolle Idee, dann war das auch mit so, ich glaube, das ist aus dem und dem Grund nicht so eine tolle Idee, dass das nicht irgendwie aus politischen Gründen jetzt trotzdem durchgezogen wurde, sondern wurde meistens gesagt, so, ja, hast recht, lass es uns anders machen. Das ist, ich bin ziemlich geflasht, muss ich sagen. Und mir haben ja einige vorher prophezeit, dass es schwer wird, wieder jemals in Deutschland zu arbeiten. Aber ich wollte, das ist die größte Firma, an der ich jemals gearbeitet habe bisher. Und das
ist ja auch eine riesengroße Firma.
Und wird immer noch größer. Also es ist unfassbar, wie schnell das da wächst. Und vorher halt irgendwie gab es mal eine Firma mit 200 Mitarbeitern, in der ich gearbeitet habe. Und hier, du hast relativ wenig mit diesem ganzen Corporate-Scheiß zu tun. Da weiß ich, Teams halt alle selber regeln und der ist auch ganz gut abgefedert, also der funktioniert auch ganz gut. Aber was halt ein gigantischer Vorteil ist, was mir vorher nicht so bewusst war, dadurch gibt's halt auch jeden Scheiß. Also es gibt halt, in einer großen Firma lohnt sich das plötzlich, sowas wie React Native selber zu entwickeln.
Klar.
Und wann hast du jemals in einer Firma, wo halt irgendwie, hey, wir sperren hier mal 5 Entwickler für 2 Jahre weg, damit die mal gucken, ob da vielleicht was Geiles bei rauskommt.
Ja.
Und das ist da Standard. Also es ist, du hast halt, auf welcher Firma kannst du deine eigenen Rechenzentren entwickeln oder deine eigenen Server oder, ich meine, Facebook hat PHP 2-mal neu entwickelt im Endeffekt. Also es ist, und das ist schon, krass, das zu sehen. Das ist schon, es hat sowas von so einem Bulldozer. Das ist, wenn eine Richtung für, wir halten eine Richtung für die richtige, und in einer kleinen Firma bist du immer davon angewiesen, dass sozusagen, du bist immer sehr stark von deinem Umfeld abhängig.
Ja.
Und hier ist es einfach okay, wenn wir wollen diese Sprache weiter nutzen, wenn wir das tun wollen, dann müssen wir halt die Engine dafür neu entwickeln. Dann machen wir das halt. Dann wird das halt gemacht. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe echt einiges gesehen, worüber ich leider nichts erzählen darf, aber wo ich wirklich so, wo man so irgendwie mit so, Moment, was macht ihr? Und wo wir machen, was? Und das, ja, wo man gedacht hätte, okay, das gibt's einfach nicht, dass jemand so Projekte in dieser Größenordnung einfach angeht, wie sie hier wirklich relativ viele existieren. Also das ist, sehe ich keinerlei Gründe, irgendwie wechseln zu wollen. Und der Kalifornier an sich ist ja auch ein sehr netter Mensch.
Ja.
Und also das einzige Problem, was ich wirklich hatte, ist halt, mein Selbstbewusstsein ist ja sowieso nicht das Allerstärkste.
Mhm.
Und dann halt hier so mit umgeben zu sein, plötzlich von Leuten, die die einfach die Besten ihres Fachs sind, und so diese Zweifel, die doch regelmäßig aufkommen, so passe ich denn da wirklich rein eigentlich? Bin ich denn gut genug? Das Feedback bisher ist, ja, ich bin gut genug, insofern nehme ich das jetzt auch erstmal so, aber ja, also es ist, ich arbeite da sehr, sehr gerne. Und also es sind auch so diese, so dieses, wenn ich von zu Hause aus arbeiten will, dann arbeite ich halt von zu Hause. Und das, klar, ich sollte deswegen, wenn ich ein Meeting an dem Tag habe, dann sollte ich vermutlich nicht von zu Hause aus arbeiten. Also es wird, diese Erwartungshaltung ist schon da, dass man sich um seine eigene Scheiße dann auch kümmert.
Klar.
Aber solange das läuft, hat wirklich, interessiert das keinen. Also es ist, wenn ich habe ein Tool, und das ein Online-Tool, und dann kann ich halt morgens, also ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber haben ja Leute auch gesagt, ja, wenn ich dann morgens keinen Bock habe, ins Büro zu gehen, dann klickt man halt in den Tool an, okay, ich bin heute von zu Hause, und dann ist man heute den Tag über von zu Hause. Und sollte man jetzt eigentlich denken, sollte kein Problem sein, aber habe ich auch schon oft genug erlebt, dass das ein Problem ist. Und bin damit eigentlich wirklich rundum zufrieden. Und nicht mal der tägliche Commute ist so schlimm, wie ich mir vorgestellt hatte. Okay. Da wir jetzt in San Francisco wohnen und Menlo Park ist, weiß nicht, 40 Meilen von hier oder sowas entfernt, gibt's halt die berühmten Shuttlebusse durchs Valley, und Jan hat das strategisch, also wir haben die Wohnung auch so ausgewählt, dass sie nah an einem Shuttlebus ist und auch nah an einem Shuttlebus, der dann sofort auf dem Highway ist. Ich gehe da halt die Straße runter, hab da meinen Fußweg von 10 Minuten morgens bis zum Bus, setz mich rein, fahre eine Stunde und dann bin ich halt im Büro. Und das ist ja, und wenn ihr Bock habt, wenn ihr bei Facebook arbeiten wollt, dann sagt mir Bescheid. Also mal so ein paar Jahre Kalifornien, weil ich krieg eine geile Provision für jeden, den ich vermittle.
Aha, so läuft's eigentlich.
Ja.
Obwohl, ich hätte es alles total scheiße. Nicht mal Clubmate gibt.
Stimmt, es gibt keine Clubmate.
Was soll denn das?
Ja. Weißt du?
Ich hätte erwartet, ihr habt jetzt Clubmate schon gekauft und das komplett neu weggebulldozert.
Das wäre, ich schlag's mal Marc vor.
Sag das mal Marc, wenn er ihn beim Kaffee trifft.
Genau, wenn ich ihn beim Kaffee treffe. Also es gibt tatsächlich, es gibt zum Beispiel ein mexikanisches, so eine Burrito-Bude auf dem Campus. Und diese mexikanische Burrito-Bude hat mexikanische Coca-Cola tatsächlich.
Na, die kriegt man ja aber relativ häufig.
Ja, aber das ist tatsächlich auch so ausgewählt, dass die da mexikanische Coca-Cola
haben. Ja, klar.
Ach so, okay.
Na, weil die ist doch ohne High Fructose Corn Syrup.
Genau, die ist mit Zucker statt.
Genau. Also,
Scheiß.
Meine erste Amtshandlung, meine zweite Amtshandlung, nachdem ich angekommen bin, war natürlich erstmal ein Burrito essen.
Okay.
Bei der Taqueria Cancun, und die haben natürlich auch Mexican Coke.
Ja.
Also ich bin jetzt kein großer Cola-Freund, aber wenn, dann lieber die auf alle Fälle hier.
Taqueria Cancun da oben auf der Mission, also ein bisschen weiter.
Genau, ich war bei der.
Es gibt zwei.
Drei gibt es
insgesamt. Drei, okay.
Also es gibt in der Market Street eine und dann auf der Mission hier unten eine.
Hier unten ist eine relativ.
Genau. Und ich war aber bei der weiter oben.
Das ist auch sowas. Also
aber ich gehe auch nochmal zu der unten und ich gehe auch nochmal zu der oben. Also.
Das Essen ist.
Ja. Avocados.
Avocados. Ja, aber es sind auch so Sachen wie, wir sind hier auch nicht weit weg, also gibt es so eine Imbissbude, Old Jerusalem heißt die, wo es halt Shawarma gibt. Und dann denkt man ja, Shawarma kenne ich aus Berlin. Okay, nehme ich auch hier mal, um zu gucken, ob es genauso schmeckt. Und es schmeckt um Welten besser. Also zum einen ist es in Berlin kannte ich Shawarma eigentlich immer nur mit Hühnerfleisch. Mhm. Hier ist es halt mit Lammfleisch.
Okay.
Und wir waren neulich bei einem Inder essen. Das war, also ich meine,
Inder ist aber auch wirklich die Schwachstelle in Berlin.
Ja, aber es ist, ich kenne, also ich meine, für deutsche Verhältnisse sind die Berliner Inder grandios. Also es ist, ich kenne Freunde, die jedes Mal, wenn sie nach Berlin kommen, zum Inder gehen, weil es halt sowas Exotisches in ihrer Region überhaupt gar nicht gibt.
In Wuppertal.
In Wuppertal oder wo auch immer.
Nichts gegen Wuppertal. Wuppertal ist mit der Schwebebahn?
Ja, ich glaube schon.
Okay. Also mehr weiß ich
war auch noch nie da.
Es gibt einen Wuppertaler Schwebebahn-Simulator.
What?
Einen Computer.
Was macht man da?
Naja, es gibt ja diese Zugsimulatoren und Truck-Simulatoren.
Ja, okay, dann macht doch einen Wuppertaler Schwebebahn-Simulator.
Weil diese Simulationsfirma, es gibt übrigens auch einen Feuerwerksimulator, der auch irgendwie gesponsert ist oder zumindest lizenziert von so einem Feuerwerkshersteller. Nur authentische Feuerwerke. Und die Firma, die halt irgendwie in diesem Simulatoren-Business aktiv ist, die kommt wohl aus dem Nachbarort von Wuppertal. Und die haben dann auch angefangen, die Schwebebahn zu simulieren.
Gott sei Dank.
Und das ist ja, es gibt so einen Gaming-Blog, den ich ganz gerne lese, Rock Paper Shotgun. Und die haben halt, die präsentieren halt auch immer diese Simulatoren. Das ist auch immer so ein deutsches Klischee. Das ist irgendwie, die Deutschen, die spielen halt immer irgendwelche Simulatoren. Es gibt ja alles. Also wenn du mal gerade so bei so einem Laden, der wahrscheinlich ein höheres Durchschnittsalter in seinem Publikum hat, sowas wie Kaufhof oder so, da hast du halt also Baumaschinensimulatoren, generell jede Art von Maschinerie kann man simulieren, Schaufel, Bagger, irgendwie Kohlebau, gibt's alles, kannst du alles spielen, und ist natürlich auch super akkurat. Also ich habe mal es gibt so einen Bussimulator, wo man irgendwie so eine Buslinie in Spandau 1989 fahren kann, okay, oder so. Und und dann hast du den MAN irgendwas Bus und dann haben wir hier so eine.
Der quietscht auch authentisch.
Ja, genau, dann haben wir so eine, wie heißt denn das? Wenn man so Soundeffekte nachsimuliert, wie heißt denn das? Also so eine Synthese für den Motor, yeah, halt geschrieben, und du kannst dann halt auch diese Anzeige programmieren von dem Bus. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir diesen Simulator nicht mal holen sollte, um mir quasi die Fähigkeit anzueignen, die Laufschrift in so einem Bus programmieren zu können, ganz schnell. Falls
es sich einfach mal die Gelegenheit bietet.
Falls da irgendwo mal so ein unbeaufsichtigter Bus irgendwo rumsteht, das einfach schnell.
In der nächsten Generation vom Bussimulator gibt es dann einen simulierten Rob, der heimlich, während man nicht hinguckt.
Die große Schwachstelle von diesem Simulator ist allerdings, dass wenn man da durch, du kannst in die Rückspiegel verstellen, die Fenster einzeln aufmachen hinzu. Was es leider zum einen nicht gibt, ist, dass ich irgendwie so bei dir im Bus mitfahren kann über so Online-Multiplayer. Das gibt's leider noch nicht. Aber die große Schwachstelle ist halt einfach mal die Fahrgastfreundlichkeit, die um zwei Größenordnungen zu freuen, die
ausgefallen ist.
Weißt du, die Leute sagen guten Tag und nee. So, also vielleicht war das 1989 in Spandau anders, aber
bestimmt.
Damals war noch alles gut. Ich glaube, das war noch vor Mauerfall. Das ist auch so ein Knackpunkt, dass quasi der Bus dich dann da aufhört.
Ja, okay.
Und dann wieder umdrehen muss. Also das ist schon so eine deutsche Spezialität. Und
ich habe neulich einen Revell-Simulator, also fürs iPad. Und Revell,
die
bauen Modellflugzeuge oder
irgendwas. Da war ich ein bisschen enttäuscht von dem Ding. Habe ich auch gespielt.
Jetzt ist ja vor allen Dingen die Modelle, die virtuellen Modelle, die man sich kauft, die sind ja durchaus nicht so weit weg von den realen Modellen, was den Preis angeht. Also das ist, oder?
Ja, ich hab nur so ein Gratis-Modell.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Ich glaube, irgendeine Art Auto war das, ich weiß schon gar nicht mehr. Ja. Aber ich war doch ziemlich enttäuscht, weil ich hatte gehofft, dass man quasi dieses Modell dann drehen kann und dann da irgendwie so frei malen.
Ja.
Aber das konntest ja eigentlich nur so Sticker verschieben und halt einzelne Teile komplett einfärben, aber teilweise war halt, also die Übergänge von den Teilen waren jetzt nicht so, wie ich mein Auto färben wollte.
Ich fand das überhaupt, also es war überhaupt so einfach so irgendwie ein bisschen halt auf dem Display rumditschen. Also ich fand das auch wirklich ganz furchtbar, ehrlich gesagt.
Ja, also so richtig Hammer fand ich das nicht. Da simuliere ich doch lieber ein paar Feuerwerke, oder? Den Euro-Schiff-Simulator habe ich jetzt auf Steam gesehen. Züge ist ja auch noch so ein Klassiker.
Züge, ja, ja.
Züge gibt's natürlich und da gibt's ja dann auch irgendwelche, also da gibt's dann irgendwelche Sondersparten und S-Bahn, also S-Bahn-Simulatoren gibt's natürlich und hast nicht gesehen, aber dann gibt's so, also da gibt's ja wirklich Leute, die dann irgendwie versuchen, ihre Bestzeit zu schlagen für irgendwie so eine Zugstrecke von A nach B. Pünktlich. Die sich und also die, das spielt man ja in Echtzeit so und dann, ja, ich sitze, also ich,
ja, das
ich setze mich jetzt 8 Stunden hin und fahre hier irgendwie mal von hast nicht gesehen, da hast nicht gesehen.
Das finde ich auch bei Flugzeugsimulatoren so geil, ja. Dass die im Wesentlichen ja, wenn du so einen Transatlantikflug hast, ist ja rumsitzen und nichts tun.
Ja, aber es halt.
Aber das ist ja authentisch.
Ja. Und da gibt es ja dann auch, also bei den Flugsimulatoren gibt es dann auch noch so Hardware, so Joysticks, die dann irgendwelchen echten Kontrollen in irgendwelchen Kampfflugzeugen nachempfunden sind und das ist, ja, also.
Aber da bin ich ja auch, das glaube ich ja ehrlich gesagt auch beim selbstfahrenden Auto, da gibt es ja immer noch so diese 0,3% der Fälle, die das Google-Auto nicht abdecken kann oder sowas in irgendwelchen Situationen oder eben irgendwie das, also hin und wieder brauchst du dich ja doch noch als Fahrer. Das kriegen sie nicht automatisiert hin.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, also meinst du, du musst dann immer mitfahren? Quasi so?
Nee, das dann einfach, das in dem Moment wird halt einfach eine Internetverbindung hergestellt und du hast halt irgendeinen Fahrer in Indien, der jetzt dich um diese eine Stelle drumrum schifft, die der Computer nicht alleine hinkriegt.
So drohnenmäßig.
Und dann fährt das Auto wieder von alleine.
Ja, das ist ein guter Punkt eigentlich. Aber das ist ja sowieso die Sache. Also das ganze Ding steht und fällt natürlich mit seinen Edge Cases. Und also stell dir mal vor, das passiert jetzt in einem Tunnel oder so.
Na klar, also ich meine, irgendwann hast tatsächlich wahrscheinlich.
Und ich meine, es gibt ja, also es wird ja sicherlich einen guten Grund geben, warum sowas wie Flugzeuge, die, wo du schon meintest, da ist ja viel, wirklich viel Idle Time.
Ja.
Und so ein Pilot verdient jetzt ja auch, also es würde sich ja schon lohnen, finanziell so einen Piloten
wegzuautomatisieren.
Ja. Warum sie das nicht machen? Also bei den Drohnen, die jetzt so militärisch unterwegs sind, habe ich ja den Eindruck, dass es auch um Leben halt zu schützen, so, dass da halt wenn ich irgendwelche.
Du verwechselst, was eine militärische Drohne ist, sie ist nicht da, um Leben zu schützen.
Naja, also ja. Wenn du so einen Kampfjet-Piloten hast, der irgendwie, wo du für die Ausbildung $1 Million investiert hast, den willst du ja jetzt nicht irgendwie abschießen lassen.
Ja.
Und dann haben die wahrscheinlich auch noch andere, also eine Drohne hat ja wahrscheinlich andere Reichweiten als irgendwelche Kampfflugzeuge, bla 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 bla. Aber so eine Passagiermaschine, das sollte jetzt ja, würde man vermuten, wäre ja fast einfacher als so ein Auto, das ja, und zur Not, wie gesagt, dann lenkt er halt am Flugzeug, am Flughafen steht dann halt an einem Tower und landet die, da ist ja dann, ist ja auch dann nah, da ist das Delay nicht mehr so schlimm. Sollte man meinen, würde man ja irgendwie hinkriegen.
Mhm. Was sie jetzt irgendwo in Finnland, glaube ich, gemacht haben, ist eine Flughafenaufsicht virtualisiert.
Okay.
Also da haben sie, weil das ist halt irgend so ein kleiner, abgelegener Flughafen, wo relativ wenig Traffic ist.
Mhm.
Und um da nicht eine Crew vor Ort haben zu müssen für den Flughafen, wird das halt alles, sind in dem Tower Kameras drin und dann haben die halt einen virtuellen Tower irgendwo in der nächsten Großstadt eingerichtet.
Okay.
Und der macht dann die ganze Flugabwicklung da für diesen kleinen Flughafen, wo keiner mehr ist, diesen Geisterflughafen.
Mhm, verstehe.
Und also insofern scheint das in die Richtung zu gehen. Und also im Augenblick würde ich meine,
du. Ja, aber ich meine, also die Leute, die im Tower sitzen, also die sind ja, die agieren ja nicht physikalisch mit den Flugzeugen.
Die agieren nicht physikalisch mit den Flugzeugen. Also ich meine, das ist wahrscheinlich was sich relativ gut abstrahieren lässt, aber ja. Also ich meine, Flugsicherung, das ist, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man sein Telefon nicht mehr abschalten muss, wenn man im Flugzeug sitzt. Also es ist, wie lange hat das gedauert? Also ich glaube, das wird so Hölle konservativ sein, das wird noch einige Jahre dauern. Und wahrscheinlich kostet im Vergleich zu dem, was so der Sprit kostet für so einen Flieger und sowas, ist wahrscheinlich der Pilot nachher gar nicht mehr so teuer. Also ja, sie werden den bestimmt irgendwann mal wegrationalisieren wollen, aber.
Und ich meine, der streikt dann halt auch irgendwann mal. Und
also stimmt.
Die ganzen Verdienstausfälle, die da zusammenkommen, müsste man halt auch mal aufwägen. Aber es ist ein guter Punkt. Und wie gesagt, man könnte ja immer noch Remote-Leute haben, die dann halt drohnenmäßig das Fernsteuern schon unterwegs. Das
wird kommen.
Wird sicherlich auch, aber warum ist es noch nicht da, frage ich mich.
Weil es noch nicht gut genug funktioniert, wahrscheinlich im Detail.
Ich meine, Züge kann man ja auch schon automatisieren und macht man ja auch, aber auch nicht überall. Da hatten wir mal im in der Uni so eine Geschichte, dass sie irgendwo in Deutschland, frag mich, die U-Bahn automatisiert haben. Und dann hatten sie so ein Problem, dass da gab es irgendwie einen Streckenabschnitt, wo keine Stromversorgung war.
Ja.
Und der menschliche Fahrer, der ist natürlich vorher ordentlich aufs Gas gestiegen, dass er dann da quasi durchbrettert.
Mhm.
Und dann ist wieder Stromschienen und dann geht's wieder weiter. Und die automatische Version ist natürlich schön mit der Normalgeschwindigkeit auch zugefahren und wumm, dann hängen geblieben. Das mussten sie ja nachbessern. Also das gibt's ja schon. Und in Berlin könnte man jetzt halt auch sagen, na gut, wir haben halt relativ viele freie Strecken, wo die U-Bahn halt oberirdisch fährt, wo man theoretisch drauf könnte. Was vielleicht so ein Argument wäre, aber in vielen Städten hast du ja einfach diese Glastüren vor den Haltestellen. Und dann springt auch keiner ruf. Und dann ist es ja wirklich nur eine Frage, bis zur richtigen Position zu fahren, Türen aufzumachen.
Und ich meine, wenn dir jemand von Zug springt, dann gibt es sowieso nur eine richtige Reaktion. Und die kann ein Computer definitiv besser machen als ein Mensch. Und schneller vor allen Dingen. Also das ist,
ja, stimmt, gerade beim Zug.
Ich habe in den Docklands bin ich mal mit selbstfahrenden Zügen in London gefahren. Mhm. Da gab es sowas. Ich weiß nicht, so vielleicht. Und in hier in San Francisco ja am Flughafen auch die
Airbart.
Airbart heißt die? Mhm. Okay. Wusste ich nicht immer, die fahren ja auch komplett selbstgesteuert.
Stimmt. Ja. Aber ist ja auch, also das ist ja auch noch eine Monorail und die ist natürlich dann, also da kommt man ja auch kaum auf die Schienen und da hast du ja auch wieder diese Türen.
Wahrscheinlich ist das einfach, ich meine, wann wird die gebaut worden sein? Die wird wahrscheinlich irgendwann aus den 70ern stammen.
Ja, früher sogar, glaube ich.
Oder noch älter. Also die wird an Rechenleistung wahrscheinlich weniger haben als...
Ist die Frage, ob die damals schon autonom war. Also
Ich gehe mal fest davon aus, weil die haben keine Führersitze drinne vorne und sowas. Und ich glaube, damals war das auch ganz hip, das so zu machen.
Ja.
Also ich gehe mal stark davon aus, das wird wahrscheinlich irgendwie Stand halt Mittelalter sein im Wesentlichen. Und wenn man das jetzt machen würde, ginge es wahrscheinlich viel, viel besser.
Ja.
Was ja autonom läuft, sind so in Lieferhäusern, in Warenhäusern, die kleinen Roboter, die halt rumfahren und ich habe neulich so einen Bericht über Lego gesehen und da fahren halt die ganze Zeit irgendwie kleine Lego-Roboter rum. Roboter fahren rum, die dann halt die Lego-Kisten überall hinbringen.
Ja.
Und das ist alles komplett autonom.
Und ja, es ist halt immer die Frage, wie gut man quasi die Umgebung kontrollieren kann, um irgendwelche, wenn du die Edge Cases ausradieren kannst, dann kannst du es auch automatisieren, aber weiß nicht, Straßenbahnen und so in Berlin jetzt, das ist ja auch schon, also da werden ja auch regelmäßig Leute überfahren. Da
gibt's ja,
eben. Da gibt es ja auch dieses schöne Plakat irgendwie in der S-Bahn, so von wegen, man soll super vorsichtig sein, weil man hört die nicht kommen, so von wegen, die Berliner Straßenbahn ist eine leise und effiziente Tötungsmaschine. Und also bei uns auf der Schule wurde eine von der Straßenbahn überfahren, gegenüber auf der Schule hat es einen erwischt, also da gibt's wahrscheinlich.
Die haben auch scheiß weite Bremswege, die Dinger.
Ja, ja, klar. Also da ist dann Game Over. So, der kann nicht mehr reagieren.
Freundin von meiner Tante ist auch von der Straßenbahn überfahren worden.
Und also wahrscheinlich sicherlich das tödlichste der öffentlichen Berliner Verkehrsmittel, würde ich vermuten. Busse sind nicht so schnell unterwegs, glaube ich.
Ich glaube, Straßenbahn ist auch. Ich hab mal gesehen, wie, also ich hab's geschafft, nicht hinzugucken, wie quasi, also da, es war sehr offensichtlich, eine Straßenbahn war halb über die Kreuzung drüber und es lag ein Fahrrad irgendwo rum. Und ich, also was glaube ich an der Straßenbahn auch besonders gemein ist, ist die Schäden, also die sind gleich auch wirklich bestialisch. Also nicht nur, dass es nicht überlebt, sondern es...
Ja, also entweder kommst du drunter und dann ist es kacke oder du legst frontal auf, aber was wiegt das Ding?
20 Tonnen.
20 Tonnen, ja, das bewegt sich in Zentimeter.
Ja.
Ich bin einmal mit der Straßenbahn gefahren und da wollte so eine Frau noch ganz schnell vorne weg, aber es war mit dem Auto.
Ja.
Und die ist dann mit der Straßenbahn kollidiert und da hat es dann halt ihren Golf irgendwie halt hinten aufgeknackt quasi. Und also die Straßenbahn musste dann da auch anhalten. Man muss dann gehen nach Hause ab da. Und das, also wäre sie jetzt irgendwie einen Meter weiter hinten gewesen, dann hätte sie zerbügelt so.
Mein Vater hat natürlich auch einen Unfall mit der Straßenbahn gehabt im Auto und hat Fotos davon geschickt. Holla die Waldfee. Also das sah auch, also das ist, die sind quasi ins Vorderrad reingefahren und die Feuerwehr hat dann das Vorderrad quasi rausgerissen aus dem Auto, weil das hing sowieso so lose, dass ich das nicht mehr, also das war jetzt kein sonderlich schneller Unfall oder sowas.
Ja.
Also das ist, Ja, aber ich glaube, da wird die Automatik, das ist einfach, ich meine, die Mensch, die Welt ist halt, die verändert sich nicht so schnell. Wir sind noch an einem Punkt, wo ich mich oft wundere, warum so komplett automatisierbare Prozesse wie irgendwelche Formulare entgegennehmen oder sowas noch nicht automatisiert sind. Und
ja, obwohl ich mir bei sowas halt auch immer denke, das ist am Ende auch ganz gut. Also gerade so Real Name Policy, so wenn, da gab es jetzt hier wieder so ein Ding, das war bei Facebook, aber es war jetzt, also es war nicht automatisch, dass irgendwie jemand, da ging es irgendwie so um Native American Names.
Ja. Yeah.
Dass irgendwie jemandes Namen quasi sich beschwert hätte, dass der nicht echt wäre.
Ja, das ist, ja.
Aber das, bei Google gab es das auch schon mal automatisiert, dass irgendwie so eine Frau, die hieß irgendwie Yellow Horse mit Nachnamen und da meinte dann Google Plus, du heißt nicht Yellow Horse, gibt's nicht. Und weil Google Plus natürlich jetzt der Login für jeden Shit ist, hat's erstmal ihr Google Voice deaktiviert.
Oh, ja.
Und dann konnte sie irgendwie, weil sie auch irgendwo relativ komisch gewohnt hat, bla bla bla, hatte sie dann halt ihr Business komplett über Google Voice gemacht und konnte dann nicht mehr irgendwie telefonieren vernünftig mit ihren Kunden, weil sie angeblich keinen echten Namen hat und so ein Gedöns. Und da bin ich ganz froh, wenn ich irgendwie ein Formular abgeben kann und weiß, wenn ich jetzt irgendeinen Shit reinkrake, dann sitzt da irgendwie ein intelligenter Mensch, der das irgendwie wieder zusammenpuzzeln kann.
Im Idealfall, okay, ja. Aber ich meine, wie oft erlebt man irgendeinen Prozess, der wirklich komplett, wo einfach gar nichts mehr passiert oder halt nur noch irgendwas ausgedruckt wird oder sowas. Oder ich jetzt, also das ist ja auch so ein Unterschied. Ich habe ja jetzt, ich brauchte von einer Auskunft von einer deutschen Führerscheinstelle, weil ich wollte hier bei Zipcar Mitglied werden und die wollen halt und hatte halt noch keinen amerikanischen Führerschein und darum haben die gesagt, ja, kein Problem, du brauchst hier von einer bla 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 Flensburger Verkehrsauskunft braucht man. Das geht auch relativ unproblematisch, aber selbstverständlich muss man das per Post hinschicken und sowas. Das ist und es gibt doch schon sehr, sehr viele von diesen Punkten, wo man sich fragt, so, warum macht das doch ein Mensch? Warum muss da jetzt irgendwas Ausgedrucktes durch die Gegend gefaxt werden? Wo es, also gerade in Deutschland. Hier, was hier so alles selbstverständlich ist, was so, so ich, also wo es mir teilweise auch ein bisschen Angst macht. Also zum Beispiel kann ich meiner Bank per E-Mail mitteilen, so, ja, überweist jetzt mal dieses Geld nach Europa oder also das ist halt so.
Wolltest du wissen? Ja. Welche Bank ist das?
Mist. Und so eine E-Mail-Adresse ist ja doch sehr einfach gefälscht, wie ja, man als
Spam-Empfänger zu
wissen. Ja, genau. Wollte. Und das ist ja, also aber offensichtlich funktioniert's. Also es ist ja
aber das ist ja auch mal so einfach so ein Gewohnheitsding. Wenn ich irgendwie meinen amerikanischen Freunden irgendwie das erste Mal erkläre, dass es Bankeinzug gibt in Deutschland.
Ja, das ist...
Wie? Naja, da gibst du ja die Nummer ein. Und dann nehmen sie sich das Geld. Ja. Und was ist, wenn ich da deine Nummer eingebe? Ja, dann nehmen sie sich mein Geld.
Und das sie haben doch eine Unterschrift, die kann man doch nicht fälschen.
Nee, nicht mal. Online brauchst du ja keine
Unterschrift. Also, ja, klar.
Ja, das geht. Und das ist dann mindboggling für die. Aber dass ich natürlich hier irgendwie Kreditkarten zugeschickt bekomme... Ohne irgendwie was? Hast du schon irgendwelche Kreditkarten bekommen?
Nee, ich habe ja noch keine Credit History. Ich habe noch genau das gegenteilige Problem. Ich habe jetzt erstmal eine Kreditkarte, eine Secured Credit Card. Das heißt, man muss erstmal quasi das Geld, also ein bisschen mehr Kreditrahmen habe ich, aber das Geld, was man als Kreditrahmen hat, muss man den erstmal einfach überweisen.
Ja.
Das fand ich sehr schön. Ich hab den $500 überwiesen, kriegte dafür eine Kreditkarte, die hab eine Bearbeitungsgebühr von $25 gehabt. Das heißt, ich habe direkt eine Kreditkarte gekriegt, habe den vorher $500 überwiesen. Du schuldest uns übrigens $25. Geil! Und aber das ist dann auch wieder geil gadgetmäßig. Also ich habe die Kreditkarte, also war sowieso die einzige Bank, die so richtig in Frage kam, aber die kann auch Apple Pay, was ziemlich cool ist, so per Apple Pay zu bezahlen.
Stimmt, das kann ich gar nicht ausprobieren hier.
Und wenn du übrigens eine, das hat mein Chef, der ist jetzt in Europa gewesen gerade, und der hat das erste Mal Apple Pay genutzt am Flughafen in Frankfurt, weil nämlich seine Kreditkarte...
Wann ist denn der geflogen?
Das muss jetzt irgendwie so vor 4-5 Wochen gewesen sein. Okay. Weil seine Kreditkarte keinen Chip hatte und der Coca-Cola-Automaten am Frankfurter Flughafen nur Kreditkarten mit Chip akzeptiert hat.
Ja.
Aber halt Du konntest per Blablabla, wie heißt das, NFC, konntest du halt bezahlen. Mhm. Darum ging halt Apple Pay. Was? Und was für das ist dann halt das Lustige. Und was halt noch sehr, sehr geil ist, die haben eine App, Capital One heißen die, und eine für eine Bank fantastisch gemachte App, also tatsächlich eine ganz gute App. Und die schickt mir jedes Mal eine Push-Notification zu, wenn eine Abbuchung erfolgt. Mhm. Und du sitzt halt im Restaurant, drückst denen deine Kreditkarte in die Hand. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich diese Kreditkarte nur genommen habe, um das dieses Gefühl zu haben. Und dann geht er mit der Kreditkarte nach hinten und dann siehst du, wie plötzlich dein, also ich habe das ja noch auf der Uhr dann, also ich habe ja diese Pebble Watch, nicht die andere, ja. Plötzlich macht's halt an deinem Arm, also dann siehst du, wie die das Geld quasi live abbuchen.
Und der Betrag stimmt auch.
Der hat bisher immer gestimmt. Dann kannst du halt gut überprüfen dann.
Ja, weil da gibt's ja auch immer diese dieses Systeme, dass man irgendwie immer eine 33 hinten macht bei den Cents, um zu gucken, dass du quasi immer, also du zahlst nicht irgendwie so und so viel Dollar, sondern zahlst immer so und so viel Dollar 33.
Na, sie machen das ja anders. Darum weiß ich nämlich auch, wie das funktioniert. Und zwar, sie nehmen deine Kreditkarte mit nach hinten, buchen erstmal den Betrag ab. Das geht übrigens offensichtlich komplett ohne Unterschrift. Man zahlt ja hier auch am
Parkauto. Aber Bankeinzug ist evil.
Aber Bankeinzug ist evil. So, und dann drucken sie den Zettel aus und kommen nach vorne und erst dann unterschreibst du und trägst den Tippbetrag ein und das wird dann nachher tatsächlich abgebucht. Also das ist, aber dieses Approval, das holen sie sich offensichtlich schon vor.
Das heißt, die Uhr vibriert dann zweimal. Einmal für 10 Dollar und dann nochmal für 10 Dollar mit Trinkgeld.
Nee, macht sie nicht. Ich glaube, die machen das so, dass sie erstmal quasi die Buchung für den kleineren Betrag autorisieren und dann doch den höheren Betrag draufnehmen.
Ah, okay.
Das machen die ja gern mal. Es ist ja auch hier, als ich Autos mieten wollte, brauchte ich ja auch unbedingt eine Kreditkarte für und sowas. Was diesen hat meinen Kreditrahmen, weil man darf ja so eine Kreditkarte nicht auslasten, sondern der Credit Score hängt ja auch davon ab, wie stark man so eine Kreditkarte auch auslastet. Das heißt, ich habe jetzt ein Kreditlimit von irgendwie 550 Dollar und davon wird empfohlen, nicht mehr als ein Drittel. Das heißt, ich habe also quasi so, ich kann für 150 Dollar im Monat kann ich tatsächlich auch meine Kreditkarte nutzen. Juhu, für die ich 500 Dollar bezahlt habe. Also es ist,
Aber du kannst auch Guthaben drauf tun, oder?
Ich könnte, was ich wohl machen könnte, ist öfter im Monat bezahlen einfach, die Rechnung, was ich noch nicht rausgekriegt habe, wie das geht. Oder ich könnte ihnen mehr Geld geben, also ein Guthaben, was ich dann einfach nutzen kann. Nee, das hätte ich jetzt total gut brauchen können, weil wir mussten halt was bezahlen, wurde nur mit Kreditkarte, wo ich dann dachte, okay, dann buche ich denen halt 2000 Dollar drauf und dann, oder was auch immer das war, und dann kann ich die da, nee. Also ich kann denen nochmal Geld drauflegen, und dann wird mein Kreditrahmen erhöht, um diesen Betrag, aber dann muss ich es ja quasi doppelt zahlen.
Ja.
Irgendwann eines Tages kriege ich dieses Geld dann aus meinem Kredit, was ich da hinterlegt habe, auch wieder, aber es ist wirklich ein geiles Prinzip.
Und musstest du schon einen Scheck ausstellen, jemand?
Ja. Na, selbstverständlich. Aber
ja,
bei meiner Bank kannst du auch, gibt's auf der Webseite auch so einen Flash-Player und da kannst du da den Empfänger eintragen und dann verschicken die für dich einen Scheck.
Ja, das habe ich schon gehört.
Und so funktioniert quasi mein Dauerauftrag für die Miete.
Ja, genau.
Dass ich halt bei denen eingerichtet habe, dass halt einmal im Monat wird halt ein Scheck verschickt, pünktlich zu dem und dem Tag. Und dann kann den meine Vermieterin dann hier in Anspruch nehmen. Das ist mind-boggling. Also es ist wirklich so.
Ich hatte auch einmal einen Scheck, da habe ich bei Music Hack Day den Preis gewonnen. Und das war halt irgendwie, also der Preis wäre halt ein iPad gewesen, aber das war halt irgendwie, das iPad 2 war absehbar oder so.
Ja. Yeah.
Und deshalb gab es dann kein iPad, es gab dann quasi 500 Dollar in einem Scheck. Und ein Scheck hat ja wohl nicht große Anforderungen. Es gibt wohl, gab auch wohl schon mal den Fall, dass der Scheck irgendwie auf eine Kuh drauf gesprayt wurde oder so. Und das ging wohl auch. Irgendwelche Präzedenzfälle gibt's da. Also okay. das war dann auch, es war halt Echo Nest, die mittlerweile ja von Spotify gekauft wurden. Und das war halt auch so ein schicker Echo Nest gebrandeter Scheck irgendwie. Und so, dann konnte ich mit dem Scheck aber natürlich nichts anfangen, weil ich habe hier kein Konto und den in Deutschland irgendwie einzucashen, da zahle ich ja wahrscheinlich mehr Gebühren als der Betrag wert ist. Und dann habe ich aber kann man irgendwie das so machen, dass man auf den Scheck irgendwie hinten drauf schreibt, nö, zahlt es doch lieber an den. Und dann habe ich halt hingeschrieben, ja, hier zahlt es an meinen Kumpel Parker, bitteschön, dankeschön. Und ja, dann ging das. Und dann ist der damit zu seiner Mac gegangen und okay, na, wenn das da steht, dann werden wir das wohl das Geld hier jetzt geben.
Ja,
das
aber ist Bankeinzug, nee.
Alter, wo kommen wir denn? Wobei, es gibt sowas wie Bankeinzug.
Ja?
Also so bezahlt zum Beispiel Diana ihre Telefonrechnung und so wird auch meine Kreditkartenrechnung jeden Monat bezahlt. Da gibt es ein Autopay-Verfahren. Das ist, und da gehst du dann halt auf die Webseite des jeweiligen Betreibers. Es hängt halt immer sehr davon ab, wie gut der entsprechende Betreiber ist. Und wir haben zum Beispiel, wir müssen jetzt die Vorsorgeuntersuchung fürs Baby müssen wir halt anteilig mit bezahlen.
Mhm.
Und das hat halt, da bin ich halt auf die Webseite drauf, wollte die Rechnung bezahlen. Ist eine furchtbar, also wirklich so mal wieder so eine ganz schlimme Webseite.
Ja.
Und dann klickst du da halt ewig lange rum und anstatt, also dass du da einfach irgendwie ein Pay-Bill und dass man dann halt irgendwie seine Rechnungsnummer eingibt und den Betrag eingibt und gut, oder beziehungsweise nur die Rechnungsnummer. In welchem Krankenhaus waren sie denn? Ja, was soll ich denn wissen, wie dieses scheiß Krankenhaus jetzt heißt? Welches Krankenhaus? Und es steht dann auch nicht in, das wird dann natürlich, heißt dann noch ein bisschen anders auf der entsprechenden Webseite, als es auf der Rechnung heißt und bla bla bla. Und dann irgendwann am Ende des ganzen Prozesses sagt er, nee, die Kreditkarte, hier mit der Karte konnte man nicht abbuchen, war nicht genug Geld drauf. Ich weiß aber, dass auf meinem Konto $300 drauf sind oder mehr. Und ja, ist halt dann nicht lösbar. Und das erlebt man relativ häufig, dass der dann halt, oder es ist halt irgendwie eine Debitkarte, also das ist halt, für uns ist das ja alles, nicht mal, dass es einen Unterschied gibt, Visa ist Visa, so nach dem Motto, aber es gibt hier Debitkarten und es gibt Kreditkarten und es gibt Situationen, da funktioniert nur eine Debitkarte und es gibt Situationen, da funktioniert nur eine Kreditkarte. Und es gibt Situationen, da, zum Glück die häufige Situation, da funktioniert beides. Also wenn man zum Beispiel tanken geht, funktioniert bei vielen Tankstellen nur eine Debitkarte, aber keine Kreditkarte. Und wenn man bei der DMV seinen Führerschein bezahlt, geht auch nur eine Debitkarte oder Cash.
Ja.
Das ist so. Also es ist
apropos Cash, die haben ja hier den Buspreis angehoben. Ich habe ja keine Clippercard.
Ah, okay.
Und jetzt kostet es $2.25.
Hey, so viel wie ich für eine Wäsche bezahle.
Und jetzt brauche ich auf einmal Quarter. Also vorher irgendwie $2 klein zu haben, war ja schon auch nichts. Aber jetzt brauche ich. Und also der Verkehrswert von so einem Quarter sind ja mindestens 40 Cent.
Das ist geil. Wie gesagt, wir zahlen für jede Waschmaschinenladung auch $2.25 zu zahlen komplett in Quartern. Also wir brauchen jeweils mal einen neuen Quarter. Und das erste Mal, als wir am Anfang haben wir halt noch ein bisschen gesammelt, so beim Einkaufen, aber bezahlt es ja doch meistens mit Kreditkarte oder sowas. Und besonders, weil man diese Scheine hier echt nicht auseinanderhalten kann in diesem Land. Und dann sind wir dann zu einer Wäscherei gegangen und haben halt deren Wäscheautomaten geplündert. Also die haben da so Change-Automaten. Dann kam zufälligerweise gerade der Besitzer rein, der war, also die Menschen hier sind sehr, sehr freundlich, aber bei aller Freundlichkeit hat das uns sehr deutlich geschafft, klarzumachen, dass wir das nie wieder machen sollen. Aber man geht zur Bank und da zahlt es sich mal aus, dass ich zu der Bank gegangen bin, die auf dem Facebook-Campus ist.
Kriegst du so Rollen.
Und da kriegt man dann so Rollen. Und da geht man dann wirklich hin und, hey, ich hätte gern Quarter. Und dann dachte ich so, also ich vermute mal, wenn man in Deutschland irgendwie zur Bank geht, dann sagt, hey, ich hätte gern Kleingeld. Was willst du? Und hier ist das aber offensichtlich so normal. Also, ja, klar, wie viel brauchst du? Dann gehst du.
Ich habe das mal, das ist auch schon 100 Jahre her, da hat meine Cousine irgendwie auf so einem Rummel gearbeitet oder so und musste dann auch irgendwie mal Kleingeld holen für halt die Kasse. Das war auch so ein, und da meinte dann irgendwie noch der Typ in der Bank, ja, wofür brauchen Sie das denn? Irgendwie privat oder beruflich oder so? Und dann meinte sie, beruflich. Und dann hat es irgendwie eine Gebühr gekostet. Hätte sie privat gesagt, wäre es irgendwie für immer gewesen. Aber ja, also das ist ja und Ulrich hat mir irgendwie hat mir irgendwie 3 Quarter in die Hand gedrückt. Und einen habe ich jetzt noch, also kann ich einmal Bus fahren, bevor ich irgendwie komplett.
Also wenn du ein bisschen Kleingeld da hast, dann bin ich so bereit, dir hier Quarter zu
wechseln. Kann ich hier Quarter
kaufen. Gegen eine kleine Gebühr.
Ein Quarter kostet $1, aber das wär's ja fast wert. Also ich hätte ja nicht mal, also dieses System ist dann so nervig, das kann man sich ja in Berlin nicht vorstellen. Also in Berlin, wenn ich dann im Bus bin, dann gebe ich dem irgendwie Geld, dem Mann, und dann drückt er das da, hat er ja so ein Wechselding, wo er dann irgendwelche Münzen rausdrücken kann. Die kehrt man dann aus dieser Box raus, nimmt sich seinen Fahrschein und ist gut. Oder in der Straßenbahn ist natürlich noch besser. Da steigt man einfach ein und kauft dann im Automaten, was man
braucht. Aber an diesen Automaten, da steht auch oft genug dran, nur passend, bitte passend zahlen und dann
ja, obwohl ich gar nicht weiß, was man da machen muss. Schlimm ist halt, dass die keine Scheine nehmen.
Ja.
Übrigens, die BVG nimmt den neuen Fünfer nicht. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, am Automaten.
Und ist aber auch nicht mehr ganz neu, ne?
Nee, da kommt ja bald der neue Zehner vor allen Dingen. Und da frage ich mich auch, was da passiert. Also ich meine, ich kann ja nicht einfach sagen als BVG, ich nehme irgendwie das legale Zahlungsmittel in diesem Land nicht. Nur wenn das irgendwie, also wenn die Seriennummer nicht primzahlig ist, oder dann akzeptiere ich das nicht.
Wahrscheinlich muss einfach der Automat abgedatet werden,
ja,
und es dauert dann wahrscheinlich so und so lange, bis der Hersteller das mal...
Na, ich vermute, die wollen einfach aussitzen, bis alle neuen Scheine raus sind, oder zumindest halt bis 50 oder so. Was
man sie die Automaten eh auswechseln müssen.
Ja, aber hier in San Francisco ist das so, da hat er dann so einen Schlitz, da kann man den Schein reinschreiben. Der Schlitz erkennt auch den Schein nicht. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen 2-Dollar-Schein da reinschiebt, den man sich extra besorgt hat irgendwo, oder einen 5er oder so, weil man für jemand anderes bezahlen muss, muss man auch vorher ansagen. Ne, habe ich nicht gesehen. War ein Dollar. Der ist jetzt weg. Der wird ja gleich geschreddert wahrscheinlich. Und jetzt muss man dann auch diesen Quarter reinschmeißen und dann kriegt man ja diesen abgerissenen Zettel.
Ja, yeah. Das ist sehr lustig.
Also hier gibt es ja, die drucken hier nicht quasi die Gültigkeit drauf, so von wegen.
Ich finde das Prinzip aber total geil. Ehrlich.
2 Stunden, sondern die stellen im Prinzip so einen Zettel her, so einen länglichen, da steht irgendwie 9 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr und so weiter drauf. Und sie reißen den dann ab an der Stelle, bis wohin man fahren darf. Und der Busfahrer, irgendwie, wenn er an der Kreuzung steht, reißt dann immer so nebenbei Zettel ab, damit er die schon bereit hat, wenn dann mal jemand kommt. Aber dieses Problem dann da unter Zeitdruck, diese knittrigen Dollarscheine, erstmal muss man Gesichtserkennung machen, um welcher Präsident ist denn jetzt hier welche was? Und dann muss man jetzt da unter dem Druck der knurrenden San Franciscoaner dann diesen Schlitz, diesen knittrigen.
Aber weißt du was, ich bin bisher erst einmal hier Bus gefahren, aber was da hervorragend funktioniert hat, du musst einfach der Letzte sein, der einsteigt,
mhm,
und du musst dich einfach hinreichend dämlich anstellen, weil der Bus darf nicht losfahren, bevor nicht alle Leute aus dem Bereich sind.
Okay.
Und darum innerhalb von wenigen Sekunden sag, just go.
Okay, gut zu wissen.
Einmal hatte ich nämlich keinen Quarter mehr. Also da hatte ich nur 2 Dollar und das war nicht hier, sondern war irgendwo San Mateo oder sowas, aber es war ein bisschen anders. Aber das war dann wirklich so, ach komm, setz dich.
Ich hab auch schon mal einfach 5 Dollar bezahlt. Da hat es noch 2 Dollar gekostet.
Ja, aber okay, das kann ja natürlich auch passieren. Ja.
Aber ich hatte nicht mehr getan und meinte, nee. Was kostet die? eigentlich könnte man auch einfach immer einen 20er reinschieben. Das ist ja auch noch die Sache. Aus jedem Automaten, wenn man hier Geld holt, kommen ja nur 20er raus.
Ja, das ist
zumindest.
Ja, das stimmt. Das ist relativ häufig der Fall. Ja. Einfach kein Bargeld nutzen. Mach's wie alle hier.
Ja, ich muss mir halt so eine Clipper-Card holen, aber muss ich auch irgendwie in den Laden mir so eine doofe Karte holen und.
Ja, die Clipper, das ist dann auch, die funktioniert dann aber auch hinreichend oft nicht, sodass man dann wieder kostenlos fährt.
Okay.
Weil dann sagen sie, also dann haben sie nämlich keinen Bock, sondern dann, sag ich da, bei der Busfahrt, wo ich dann nach hinten geschickt wurde, sind dann nämlich auch, war dann auch der Clipper-Automat, ja, ist kaputt. Mhm.
Die Bart, finde ich aber, macht es ja gut. Also man holt sich einfach im Automaten diese labbrigen Pub-Tickets mit dem Magnetstreifen und das geht ganz super. Und ich finde, was ich auch super süß finde, dass sie ja immer man steckt ihn dann quasi in das Tor rein und dann kommt der am Tor wieder raus und sieht man raus und dann geht die Tür auf.
Ja.
Und die drucken ja auf die Karte den Restbetrag. Irgendwie mit so einem Wärmedrucker und dann rubbelt das in der Tasche immer ab an der Körperwärme. Aber das finde ich eigentlich ein süßes Ding. So.
Das fand ich, das so kann man übrigens einen Quarter. Ich nehme das damals geschafft, als wir von der WWDC wieder zurückgefahren sind, habe ich nämlich dieses Bar-Ticket quasi wieder in Bargeld eingelöst.
Das geht.
Das geht. Und dann
Jackpot.
Und dann stand ich halt natürlich am letzten Tag auf dem Weg zum Flughafen.
Das ist doch brillant.
Stand ich mit 25 Dollar in Quartern da.
Naja, dann suchst du dir jetzt als nächstes mal eine Wäscherei in der Nähe von der Badstation, würde ich sagen.
Also das, ach, und verkauft die dann direkt weiter.
Oder das ist das Beste. Da gab es doch dieses Startup, das irgendwie Quarter schickt.
Und damals habe ich gelacht und hier, als ich hier war, eben so, also jetzt ist halt, ich gehe alle paar Wochen mal zur Bank, sag denen, ja, ich brauche mal wieder 30 Dollar und dann geht das halt. Aber bis ich das wusste, war so wirklich auch so dieses, warum ist aus dieser Startup-Idee eigentlich nichts geworden? Warum, was ist da schiefgegangen?
Naja, Geldwäsche. Ja. Sonst kauft die Mafia einfach im großen Stil.
Ah, okay.
Porte.
Ah, okay.
Da habe ich mal so einen Artikel gelesen über so einen Mathematiker bei so einer Ölfirma. Und in Kanada war das irgendwie, und der hat so eine Rubbellotterie irgendwie festgestellt, dass die ein Problem hatten. Also da war es irgendwie so, dass man irgendwie so ein Quadrat hatte, wo man frei rubbeln konnte, und links und rechts von dem Quadrat waren irgendwie Zahlen. Und wenn man dann irgendwie irgendwas zusammen hat, dann gewinnt man. Und er hat dann irgendwie halt festgestellt, dass die Zahlen am Rand doch Informationen leaken über was unter den Rubbelfeldern ist. Und er konnte dann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit halt sagen, ob ein Los ein Gewinner ist oder ein Verlierer, ohne es rubbeln zu müssen. Und dann hat er erst irgendwie mal geguckt, ob er das hinkriegt und so. Und dann ist er zu so einem Supermarkt gegangen und meinte, ja, ich würde gerne Lose kaufen für so eine Tombola oder so, beim Schützenfest oder so ein Scheiß. Und weiß ich aber nicht, ob ich die alle loswerde. Kann ich dann auch welche zurückbringen, die ich nicht losgeworden bin? Ja, klar. Dann hat er natürlich dann zu Hause die guten ausgesortiert und die schlechten zurückgebracht. Dann ist ihm aber aufgefallen, dass er, selbst wenn er jetzt professionell Lotteriegewinner wird, er immer noch weniger verdient als bei seinem komischen Ölbohrjob. Ja. Und dann hat er es gelassen und hat gesagt, er sagt in dieser Lotteriefirma mal, was Sache ist. Und dann hat er die halt versucht anzuschreiben, so, ja, ich hab ein System und so. Und so eine Leute haben die wohl öfter, aber die 90% der Fälle halt Spinner. Und dann hat er den einen Brief geschickt. Und da wären wieder zwei Umschläge drin. Da meinte halt, okay, ich habe hier zwei Umschläge mit jeweils 10 Dingern. Ihr könnt euch einen aussuchen und den aufrubbeln. Und dann werdet ihr feststellen, dass da wahrscheinlich so 8 Sieger drin sind oder so. Und die anderen könnt ihr ins Labor geben und gucken, dass ich damit nichts irgendwie manipuliert habe und so. Und dann haben sie das gerubbelt und es waren natürlich 10 von 10 Sieger dabei. Und dann haben sie halt dieses Lotterieding schnell aus dem Verkehr genommen. Und dabei kam halt irgendwie auch, in dem Artikel stand auch sowas von wegen, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit irgendwie über 50% liegt oder so, also der Erwartungswert mehr als so und so viel 50% von dem Einsatz ist, dann lohnt es sich halt für die Mafia, das halt professionell zu spielen, um Geld zu waschen.
Ach.
Geld zu waschen, weil wenn man irgendwie Geld wäscht oder so, dann kriegt man halt irgendwie nur 60% raus oder 50%. Und wenn du besser bist als das, naja, dann spielen sie halt. Und diese ganzen Mafia-Bosse oder so, die man natürlich nicht nachweisen kann, die hatten auch immer zufälligerweise halt große Lotto-Jackpots geknackt. So im zweistelligen Millionenbetrag, weil sie natürlich wahrscheinlich zigtausend Tickets gekauft hatten.
Aha, okay.
Um halt die Knete zu waschen. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, gut, bei Quartal hat man den Vorteil, die nehmen relativ viel Platz weg. Und wenn die Mafia nicht mit Wagenladungen voll Kleingeld durch die Gegend cruisen will, ist es vielleicht nicht so praktisch, aber...
Genau, wenn da so die Mafia-Bosse ankommen mit irgendwie LKWs.
Ja, ich habe richtig viele Bar-Tickets gefunden, die ich noch irgendwie auscashen musste. Da sind immer so kleine Restbeträge dann drauf. Naja.
Ja, also das ist... Das ist generell. Es ist so eine Mischung aus dieses ganze Land. Also es sind so Dinge, wo man sich plötzlich in Deutschland fühlt wie in der Steinzeit und so total harmlose Sachen, wo man sich so denkt, warum muss das hier so kompliziert sein? Und wieso ist das? Also ja. Das ist zum Beispiel, wir sind an einem Strand gewesen, wo man eine Parkgebühr zahlen muss.
Mhm.
Oder man parkt halt außerhalb, was wir halt nicht wussten. Wir dachten, da sind wir ehrlich, zahlen wir die Parkgebühr, bis wir rausgekriegt haben, was die scheiß Parkgebühr war. Aber da war es schon zu spät. Weil es hat nämlich irgendwie $8 gekostet oder sowas. Da darfst du zwar auch den ganzen Tag parken, aber wir wollten halt mal kurz am Strand für eine Stunde. Ja, und dann kannst du da halt, war da halt niemand.
Mhm.
Aber weiß ja nicht, ob doch nicht jemand. Und hinten stand halt so ein verdächtiges Auto, der halt irgendwie von der Parkaufsicht war, sodass wir auch gezahlt haben. Und wenn man es nicht passend hat, dann kann man da halt einen Scheck einwerfen. Aber das funktioniert auch, das funktioniert.
Was?
Ja. Das hat auch hervorragend, das war total toll. Wir haben hier halt, da sind wir auch einmal hingefahren, in Union City auf der anderen Seite. Wir haben halt so ein Weihnachts- Aktionen, wo einer so sein Haus komplett umbaut und dann ist das so mit LED-Beleuchtung und Musik und allem Pipapo und du siehst es wirklich, du siehst es meilenweit vom Highway, weil halt hier so Scheinwerfer an den Himmel strahlt und sowas. Also das ist eine ziemlich geile Aktion. Und da hatten wir dann, waren wir da, haben uns das angeguckt, haben ein paar Selfies gemacht und was auch total schön ist in dem Zusammenhang, weil was der Unterschied zwischen einem Kalifornier und einem Deutschen ist, wir sind da nämlich angekommen und es gab schon Straßen vorher einen Stau. Und weil in dem Fall dann so richtig, wie man sie sich vorstellt, die Amerikaner, die dann alle so langsam mit dem Auto dran vorbeifahren, gar nicht aussteigen, sondern hinreichend viele. Und wir haben dann halt so, Diana hat dann so, Gott, wie sehr müssen diese Menschen ihren Nachbarn hassen? Bis wir dann irgendwie so probiert haben, so, okay, wir stellen uns jetzt hier hin, so parken vor einem Haus und so, nicht, dass wir vor der Einfahrt stehen, so irgendwie noch ganz knapp. Und dann kam die Frau aus dem Haus, nein, park doch, bitte, park meine Einfahrt zu, um Himmels Willen, wir wollen, dass mehr Leute das sehen können. Das sind Kalifornier, sie lieben ihren Nachbar dafür, dass er sie mit Menschenmassen, die ihre Einfahrten zuparken. So, das war sehr schön. Aber auch da, konnte man halt spenden, wir hatten kein Kleingeld da, okay, schreiben wir einen Scheck. Scheck eingeworfen. Ist ja halt irgendwie 3 Wochen später eingelöst worden. Alles klar, gar kein Problem.
Vielleicht sollte ich auch ein paar Schecks ausstellen.
Das ist total. Wir haben Winnie the Pooh-Schecks. Also das ist, wenn man da bei der Bank ist, weißt du, sitzt da in so einer total piekfeinen Bank und sowas und wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass die Mitarbeiterinnen danach ausgesucht werden, dass sie junge, etwas dunklere Hauttyp, hübsche Frauen sind. Mhm. Weil ich habe wirklich noch nicht ich habe erstens noch keinen Mann gesehen bei dieser Bank und zweitens noch nicht eine Mitarbeiterin, die nicht extrem schön war. Und du sitzt da in dieser Bank mit dieser extrem schönen Bankmitarbeiterin und alles und öffnest dein Konto. Ja, welches Scheckbuch hättet ihr denn gerne? Dann kriegst du so eine Auswahl, so präsentiert.
Solo, Winnie the Pooh.
Selbstverständlich. Also, ja, wir haben halt Winnie the Pooh und halt Patriotic, da wurde dann so mit diversen Adlern und Fahnen und sowas. Das ist ein eigenes Kapitel und Disney-Filme und weiß der Teufel was. Und bei meiner Kreditkarte.
Hast du ein Motiv dir ausgewählt?
Ich hab ein eigenes Bild hochgeladen.
Das hätte ich, ach ja, stimmt, das hast du gepostet.
Ich habe ein eigenes Foto von mir, also nicht von mir, sondern ein Instagram-Foto von, was ich gemacht habe, vom Fernsehturm drauf, habe ich gedacht, das war ein ganz schönes Foto. Habe ich Foto hochgeladen und habe das dann auf meine Kreditkarte drauf.
Sowas ich auch gerne.
Das ist ganz cool, oder?
Ja, das müsste es in Deutschland, also gibt es bestimmt auch irgendwann.
Bei der Fancy Gadget Bank in Deutschland wäre das wahrscheinlich irgendwie wieder. Aber die sind irgendwie dünner als deutsche Kreditkarten.
Auf alle Fälle.
Der Führerschein ist noch krasser. Also das ist.
Da ist ja selbst meine flimsige Prepaid-Sparkassenkarte. Holla, die Waldfee. Wow.
Und Social Security Number, das ist auch ein großer Spaß.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden, wozu das jetzt wirklich. Warte mal, hier mein deutscher Personalausweis?
Ja, das ist doch noch was Solides im Vergleich zu dieser
Driver's License. Tausendjähriger Personalausweis ist das hier.
Und Social Security Nummer hat relativ problemlos geklappt. Mir wurde im Nachhinein auch gesagt, man darf die maximal 2 Wochen, nachdem man angekommen ist oder sowas, überhaupt beantragen.
Okay.
Was keine Sau interessiert hat, da wo ich die beantragt habe. Also so, diese Regeln sind auch immer nur so gut wie.
Die muss man ja auch geheim halten, oder?
Die muss man geheim halten.
Aber die muss man überall
angeben. Du musst sie überall angeben und du kriegst sie auf. Du darfst diesen Zettel auch nicht verlieren. Und dieser Zettel ist wirklich so ein total flimsiges, kleines Format, was du darfst es nicht laminieren, darfst irgendwie gar nichts mitmachen, aber es ist ungefähr so, dass du es sofort verlierst. Also es ist wie dafür gemacht, um mit einer Rechnung oder so irgendwas klein halt versehentlich weggeschmissen zu werden. Es ist unfassbar und ja. Und Diana kriegt nicht mal eine, weil sie keinem Job nachgehen darf, darum kriegt sie keine Steuernummer. Keine Social Security Nummer.
Okay, und was hat sie dadurch für Nachteil?
Es gibt ungefähr 3000 Sachen, die du nur machen kannst. Also sowas wie ein Konto öffnen ist halt, es geht auch irgendwie ohne. Sie braucht dann, wir müssen für sie dann eine Tax Identification Number besorgen. Und eine Tax Identification Number ist halt so, dass du dazu irgendwie zur Behörde musst. Und es gibt 3 Möglichkeiten, die zu bekommen, genau. Und die eine davon ist persönlich und da müssen beide für anwesend sein.
Okay.
Und es gibt keine Termine. Und die Wartezeit liegt irgendwie bei 4 Stunden. So im Durchschnitt. Das heißt, wir müssen beide hin, um irgendwie wegen einer dämlichen Nummer. Die zweite Möglichkeit ist, dass du ihnen irgendwie deinen Pass einschickst. was man ja für um Visum zu kriegen sowieso schon mal gemacht hat. Insofern ist das ja wahrscheinlich die einfache Variante. Und es gab noch eine dritte Variante, an die ich mich nicht mehr erinnere. Aber amerikanische Behörden. Und Führerschein war ja auch so ein großer Spaß. Also es war, obwohl es ging eigentlich. Ich hatte großes Glück.
Musstest keinen Test nochmal machen, oder?
Doch.
Echt?
Ich habe nochmal einen Test gemacht.
Aber ist das Klischee vom amerikanischen Führerschein nicht, dass der so einfach wäre?
Also ich sage jetzt nicht, dass der Test schwer war, aber ich musste ihn machen. Also ich musste eine theoretische Prüfung machen. Also bei der theoretischen Prüfung ist es wohl so, wenn du sie verhaust, dann darfst du sie sofort nochmal machen. Das Einzige ist, du musst dich quasi nochmal hinten an der Schlange anstellen. Aber wenn du bei einem DMV bist, was halt relativ wenig besucht ist, ein Kollege hat mir erzählt, seine Frau hat das geschafft. Die ist dann halt 10 Minuten später, hat sie den Test nochmal gemacht und dann bestanden und alles
war gut. Sagen Sie auch, welche die richtigen Antworten gewesen wären?
Und dann halt bei der praktischen Prüfung war das halt, also die wollen schon sehr, dass man die Prüfung schafft.
Okay.
Ich musste halt, ich hatte mich, also die theoretische Prüfung hatte ich tatsächlich ein bisschen für gelernt und das sind auch, also ich meine, die meisten Fragen sind so total simpel, aber dann so Fragen wie, wann ist eine Straße am glitschigsten? Wenn es gerade angefangen hat zu regnen?
Ach ja, die Frage kommt mir bekannt
vor. Wenn der Regen 20 Minuten dauert? Oder ich weiß
nicht. Stimmt, das war auch mal bei Big Bang Theory. Und der meinte, ja, wenn die irgendwie mit flüssigem Helium gecoated ist.
Ja, also das ist so einfach, wo du denkst, okay, also es macht Sinn, dass Straßen unter bestimmten Bedingungen glitschig werden, aber unter welchen, also spielt es denn so eine Rolle noch im Endeffekt? Und dann habe ich halt diese praktische Prüfung gemacht und da fing es damit an, dass so, was machen Sie, also noch bevor sie eingestiegen ist, so, was machen Sie, wenn Ihr Blinker kaputt ist?
Hand raushalten.
Ich als guter Deutscher dachte, Fangfrage. Das Auto reparieren und bis dahin nicht mehr
fahren. Nee, Hand raushalten.
Es gibt Handzeichen da.
Genau.
Und ich wusste diese Handzeichen nicht.
Wenn du rechts abbiegen willst und links drin sitzt, musst du nach oben raus.
Also es ist, genau, es ist, also links ist relativ einfach, den Arm links raushalten. Mhm. Wenn man nach rechts will, quasi den Arm nach oben halten.
Genau.
Und Stopp ist, also wenn man bremst, ist es den Arm nach unten halten.
Ja.
Und
das weiß ich sogar ich.
Okay, ich hatte keinen.
Ich habe mal so ein Interview mit Gottschalk gesehen, da hat er das erklärt.
Keinen blassen Schimmer. Und dann, also links habe ich tatsächlich noch von alleine hingekriegt, rechts habe ich dann probiert, sondern wie so, du hast keine Ahnung, wie das geht, oder? Ich so, nee. Dann hat es mir gezeigt. Und dann hat es aber so schnell gezeigt, dass ich das nicht mitgekriegt habe, dass es noch Stopp gibt. Ah. Und dann heißt halt, ich frag dich jetzt nochmal.
Die will ja auch nicht, dass du dich nochmal einstellen musst.
Und dann heißt halt nochmal, ne? I just showed you. Here, once more. Und dann muss ich halt noch zeigen, wo ist denn.
Sie sind ja scheinbar grenzdebil. Hier ist Ihr Führerschein.
Und dann, wo ist denn der Defroster an diesem Auto? Und erstens war es ein Mietwagen und zweitens dachte ich, dass Defroster halt das Zeug ist, was in einer Scheibenwischanlage drin ist. Und hab halt so auf die Scheibenwischanlage gezeigt. Nein, Defroster ist halt diese Puste an. Okay. Wofür man hier in Kalifornien einen Defroster braucht, ist mir nicht klar, aber ich muss dann, okay, das meinst du, ja, das ist da. Okay, gut. Und dann musste ich halt nochmal eine Runde um den Block fahren. Und sie hatte am Ende noch ein paar Sachen zu sagen. Sie hat dann nochmal gesagt, ja, aber ein Stoppschild ist schon ein Stoppschild. Also ich bin dann halt hin und wieder mal einfach nur sehr, sehr langsam gefahren.
Aber schon auf der Straße so.
Ja, man fährt dann einfach im Straßenverkehr.
Okay.
Und wenn man da vor der DMV rumsteht, erstens, die Leute fahren teilweise echt wie die Bekloppten da. Also das ist wirklich irre. Und vor allen Dingen, in was für Karren da gefahren wird. Das ist so sagenhaft. Also was du dafür, du darfst ja hier, in Deutschland gibt's ja quasi TÜV und so, das gibt's ja hier alles nicht. Und hier ist ja, wenn du hier einen Unfall baust und das Auto ist danach eigentlich nicht mehr fahrtüchtig, dann kriegst du einen sogenannten Salvage Title, also dass du irgendwie, das Auto ist eigentlich Schrott.
Mhm. Aber du darfst es halt
nicht. Kriegst du auch nur, wenn du gerade eine Versicherung hast. Kann nämlich nur die Versicherung feststellen. Aber du kannst dann halt weiter mit der Karre einfach fahren. Und du hast wirklich Autos gesehen, wo du einfach deutlich siehst, dass irgendwie, wo das Auto in der Mitte durchhängt, weil es offensichtlich durchgerostet ist oder irgendwie sowas. Die fahren davor und damit werden Führerscheinprüfungen gemacht. Alles, was die nachgucken, ist, Blinker funktioniert, Bremse funktioniert. Das sagst du halt einfach. Wir müssen ja sicherstellen, dass das ja auch ein fahrtüchtiges Auto ist und bla 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 bla. Und hat mal kurz geguckt und ein Bremstest wird gemacht. Also ja, steht. Also das war wirklich, und ich musste so halb parallel einparken. Also es war so quasi so eine 45 Grad Parklücke einmal so reinziehen. Das war das Härteste. Aber das habe ich gehört, das ist wohl auch relativ neu und viele kommen damit auch nicht klar.
Okay, also Ansprüche werden hier schon gewahrt.
Sie erhöhen sich so nach und nach, ja. Okay. Aber ich musste ihn nochmal machen, selbstverständlich.
Naja, vielleicht soll ich auch hier einen Führerschein machen.
Das Einzige besorgt dir rechtzeitig einen Termin.
Okay.
Weil ansonsten, also Diana muss, ich hatte Riesenglück. Theoretische Prüfung habe ich 2 Tage später gekriegt, für uns beide einen Termin. Und auf die praktische Prüfung musste ich dann irgendwie 2 Wochen warten oder sowas.
Das ist gut.
Diana, wir haben das halt irgendwann Anfang Januar gemacht, die hat Mittwoch hat sie jetzt ihre Fahrprüfung. Ist schon ein bisschen aufgeregt. Ach so, und genau. Nummernschilder, ist auch so ein großer Spaß. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben kein Nummernschild, sondern da steht quasi...
Nee, habe ich nie mitbekommen.
Da steht einfach nur, das ist noch so ein License Plate, Dealership Plate.
Okay.
Und das heißt...
Ach stimmt, da gibt's doch auch mit Steve Jobs immer diese Nummer.
Dass der keinen Führerschein hat. Und wenn du halt ein Auto gerade gekauft hast...
Kein Nummernschild.
Dann schicken die dir halt das Nummernschild zu. Ja. Aber bis das da ist, kann ja niemand verhindern, weil das dauert auch ewig. Das dauert irgendwie 10 Wochen oder sowas.
Mhm.
Also man sieht die auch dementsprechend, weil... Ich habe das mal so überschlagen. So ein Auto, das wird 20 Jahre alt, das wird vielleicht in der Zeit 3-4 Mal verkauft. Sagen wir 40 Wochen seines 20-jährigen Daseins, also fast ein Jahr seines 20-jährigen Daseins, fährt so ein Auto ohne Nummernschild hier rum. Mhm. Dementsprechend, also ist halt jedes 5. Auto oder sowas, hat halt kein Nummernschild. Und dann hat man so einen kleinen Papierzettel, der halt hinter die Frontscheibe geklebt wird, wo dann das Nummernschild theoretisch draufsteht.
Ja.
Und was das Geile ist, weil hier die Golden Gate Bridge kostet ja normalerweise Geld.
Mhm.
Und das funktioniert halt so, dass die ein Foto von dir machen, wenn du nicht gerade Fast Track oder sowas hast. Und dann schicken sie dir halt die Rechnung zu. Aber weil wir dürfen halt kostenlos drüber, weil wir noch kein Nummernschild haben.
Ah, okay.
Das heißt, bis das Nummernschild kommt, fahren wir jetzt übers Wochenende öfters mal in den Norden damit
einfach. Ja, habe ich schon gemerkt. Damit es sich auch lohnt.
Es ist wirklich, also es sind so eine gewisse... Dinge, die in Deutschland einfach nicht gingen.
Apropos, hören wir hier nicht gerade auch Sirenen?
Ja, das ist die Feuerwehr. Die fährt hier relativ häufig mal. Das war krass. Da sind wir, da gab es offensichtlich, da wurde die Feuerwehr gerufen.
Mhm.
Und es war glücklicherweise ein falscher Alarm. Aber holla, die Waldfee war die, also das war wirklich die, es kam ein Feuerwehrauto an und man sich so, okay, dann kommt ein zweites und plötzlich waren, ich weiß nicht, 6 oder 7 Feuerwehrwagen da, die so alle auch so, wir waren auch so springt plötzlich jemand auf den Bürgersteig drauf, also so noch zur Seite springen und sowas, weil die direkt neben einen halten und fingen dann alle an, ihre Schläuche auszurollen und bla bla bla, also war echt ein Schauspiel,
ja.
Bis dann irgendwann offensichtlich jemand, Entwarnung, und dann fingen sie alle wieder an einzurollen, also das lohnt sich auch hier gleich richtig jedes Mal. Und
kriegen die irgendwie... Wenn die danach bezahlt, wie viel die löschen, oder?
Ich nehme an, dass, also meine Vermutung ist ja, die Feuerwehrwagen sehen ja auch immer, also sie sehen ja schon sehr cool aus mit diesem ganzen Chrom und sowas. Ich vermute mal, dass die zu einem nicht unerheblichen Teil auch von Spenden leben.
Ah, okay. Und dass sie halt zeigen, dass man auch was kriegt für sein Geld.
Sozusagen. Also das ist jetzt so meine Vermutung, dass darum die Karren auch immer schön blitzeblank sind und sowas. Ja. Und also das ist, und sie haben ja auch diese Feuerwehrautos, diese Leiterwagen, ich weiß nicht, aus irgendeinem Film kennt man die, glaube ich, oder sowas, wo vorne ein Fahrer drauf sitzt und hinten ein Fahrer drauf sitzt.
Ja.
Und das ist gestern hier einer die Straße lang gefahren, wo hinten dann einer drin saß und dann offensichtlich mitgelenkt hat. Großer Spaß. Also es ist, man kann viel, aber die Gadget-Freundlichkeit dieser Menschen ist hier so viel krass anders als in Deutschland. Das ist wirklich, wirklich, also ich habe, als wir angekommen sind.
Die machen jeden Scheiß mit hier, oder?
Die machen jeden Scheiß mit. Und also das war unsere ersten Airbnb-Vermieter hier in San Francisco. Wir kamen hier halt an, also das war ja, ich bin irgendwie geflogen, Also es war so, ich 2 Wochen nachdem das neue iPhone rauskam oder sowas. Mhm. Und das reichte aus, um hier in San Francisco dir vorzukommen mit einem iPhone 5S wie ein Penner. Also es war, es hat halt jeder einfach eins gehabt. Und unter anderem hatte auch unser Vermieter, also das war ein Pärchen, der Mann hatte auch ein iPhone 6 und seine Frau selbstverständlich auch. Mhm. Und er erzählte mir wirklich stolz, dass er jedes iPhone am ersten Tag hat. Jede Generation hatte er am ersten Tag. Und wie mein iPhone 6. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich bin zufälligerweise an dem Tag beim Apple Store vorbeigegangen und da war keine Schlange und dann habe ich mir als bestimmt.
Naja, er kennt doch hier Bill Dings, oder? Hm? Ihr kennt doch hier Bill Dings.
Nee, das war ein anderer Vermieter. Das war Bill Atkinson.
Atkinson, genau.
Großes Idol von mir, der Erfinder von HyperCard, mit dem habe ich angefangen zu programmieren. Und dann dachte ich so, naja, okay, dann ist der wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Nerd und sowas. Und im Laufe der Zeit kriegte ich mit. Also die Frau brauchte dann auch, hat mich dann mal gefragt, dass die Telefonnummern auf dem neuen Telefon gar nicht drauf sind. Und das haben sie halt irgendwie eingerichtet. Und das jetzt das alte Telefon sieht jetzt plötzlich aus wie das neue Telefon.
Und iOS oder was?
Und dann habe ich so neues Telefon. Ah, okay. Also sie wollten halt die Telefonnummern vom alten aufs neue drüber holen und haben dabei ein Update aufs neueste iOS gemacht von dem alten Telefon und darum sah das alte Telefon plötzlich aus wie das neue Telefon, aber ihre Telefonnummern waren halt immer noch nicht drüben.
Ja.
Das heißt, ich habe dann halt ihr geholfen, quasi die Telefonnummern drüben. Aber die hatten offensichtlich von iPhones keinen blassen Schimmer. Sie haben sich offensichtlich bei jedes Mal einfach das Telefon dann im Apple Store direkt umstellen lassen.
Ja.
Und aber trotzdem halt, also das war so Mitte 50, Anfang 60 waren die beiden, 2 Kinder, keine Ahnung von Technik, aber also in Deutschland wäre das so der klassische Kandidat für ein Smartphone, ich telefoniere doch und texte nur höchstens mal mit meinem Telefon. Und hier ist das halt so totaler iPhone-Junkie und das erlebt man relativ häufig. Also das so diese.
Aber waren die auch ein Apple-Haushalt generell?
Ja, ja.
Na dann vielleicht einfach deshalb.
Ja, aber hier ist ja jeder Haushalt generell ein Apple-Haushalt. Also es ist ja.
Naja, aber auch erst ab einer bestimmten Einkommensklasse, oder?
Also da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das tatsächlich so ist. Also das, auch das Reinigungspersonal bei Facebook hat meistens iPhones.
Okay.
Also das ist,
Aber haben die halt auch einen Rechner?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnte man mal fragen, aber, warum nicht? Und auch die Busfahrer und so haben meistens, also es ist, also ein iPhone zu haben ist auf jeden Fall nicht so ein, also es ist vielleicht so ein bisschen Prestige-Ding, aber jetzt nicht so ein super Prestige-Ding auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass das...
Aber die sind ja auch, die gibt es ja auch hier mal mit Contract, oder? Also es ist nicht so, dass ich hier das...
Also ich weiß nicht, wie viele Leute es ohne Vertrag kaufen hier, aber das stimmt schon. Aber es liegt halt auch daran, ist halt der kleine lokale Telefonhersteller von nebenan. Also es ist halt auch wieder der Unterschied zu Deutschland. Nicht so, oh, böses amerikanisches Unternehmen, sondern hey, die sind doch hier. Die sind
in California.
Ja, die sind doch hier gleich nebenan und man ist da auch so ein bisschen stolz drauf und sowas. Und das ist schon interessant, das so zu sehen. Also es wird bei Weitem nicht so kritisch gesehen. Und bei Facebook, ich habe wirklich schon, also erstmal wird man von Kollegen drauf angesprochen, aber auch so teilweise so meetingartige Situationen. So, Max, erklär uns doch mal diese Deutschen. Was ist das eigentlich
mit dem Datenschutz?
Oder? Mit dem Datenschutz. Wir verstehen das einfach nicht. Und was kann man denn da machen, um das besser zu machen und so weiter und so fort. Und das ist so richtig, die perfekte Antwort habe ich darauf natürlich auch nicht. Aber das ist, wir Deutschen sind hier aus kalifornischer Sicht durchaus Problemkinder.
Das glaube ich.
Wir würden euch ja gerne mit unserem, aber es ist halt, und das ist echt, es könnte nicht weiter auseinander sein. Das ist, und ich weiß nicht, ob das auch für Deutschland auf Dauer so gut sein wird. Also, naja.
Der Jetlag meldet.
Du wirst gerade müde, ne? Ja, wollen wir es dann vielleicht? Ich glaube, wir sind doch schon ganz gut.
Ja, ich glaube, wir sind auch ganz gut in der Zeit.
Ja.
Aber es freut mich ja, dass du dir, dass dir hier so gut gefällt und dass du dich hier so gut eingelebt hast.
Ja.
Muss ich mir keine Sorgen machen.
Nö.
Das ja.
Also, falls ihr da draußen, wie gesagt, falls ihr gerne mal in Kalifornien leben wollt.
Max braucht hier seinen Kickback.
Ich brauche hier auch ein bisschen Asche. Ja. Und meldet euch bei mir. Das erhöht, mir wurde gesagt, das erhöht die Chancen, dass man genommen wird. Also der Prozentsatz der Leute, die genommen werden, die empfohlen worden sind von jemandem, der bei Facebook arbeitet, sind deutlich höher.
Auch wenn du die Hörer ja gar nicht kennst.
Auch wenn ich. Aber die kann man ja dann kennenlernen.
Ach so, genau. Also erst melden,
ein
bisschen kennenlernen.
Dann ein bisschen
wenn ihr dann was auf dem Kasten habt, dann werdet ihr auch wirklich empfohlen.
Genau. Und dich würde ich natürlich auch selbstverständlich empfehlen, aber du hast ja keinen Bock. Ich verstehe nicht warum. Egal. Ja.
Ja, Datenschutz und so.
Datenschutz, ja, das war's. Du bist demnächst vielleicht nochmal hier, habe ich das richtig?
Ja.
Vielleicht schaffen wir es ja auch mal per Skype oder sowas.
Ja.
Habe ich mittlerweile ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist eigentlich total.
Ja, dann kriegen wir es schon hin.
Genau. Dann
können wir auch mal ein bisschen mehr Technik bequatschen.
Genau.
Als nur Apple-Autos.
Genau.
Hypothetisch.
Und Kreditkarten. Auch spannend.
Ja.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.